Bewegt Bild Banausen. Kino und Trailer, bis ihr kotzt.
Da fliegen mir hier aber meine empfindlichen DJ-Ohren weg.
Die empfindlichen DJ-Ohren?
Ja, zumindest hast du den richtigen Knopf gedrückt, das ist ja schon mal vorbildlich.
Na danke.
Und der richtige Vorspann wurde eingespielt.
Jetzt hat es einmal nicht geklappt und das darf ich mir jetzt ewig anhören, oder wie?
Respekt. Naja, du bist unser Technikbeauftragter, da musst du auch mal ein bisschen Kritik einstecken, wenn irgendwie, ja. Wenn die ganzen iPhones wieder eingesammelt werden müssen, ja, weil da ein Werksfehler drin ist.
Was hat denn das mit mir zu tun?
Das war jetzt nur ein Beispiel.
Ach so.
Dass einer mal technisch Scheiße baut und dann irgendwie die ganze Nation darunter leiden muss.
Ja. Ich nehme den Fehler auf mich.
Wie geht's dir, Lee?
Mea culpa und so.
Ich spreche kein Französisch. Ich kann's nicht genug wiederholen. Ich kann nur Englisch. Und Serbo-Kroatisch.
Nicht mal das richtig.
Und Arabisch und Chinesisch. Aber so. Französisch fällt nicht darunter.
Ja, okay.
I'm so sorry.
Macht ja nichts. So.
Was gibt's so Neues?
Was gibt's Neues? Du warst im Kino. Ich war ja leider nicht im Kino.
Ich war immer im Kino, richtig. Und ich war sogar zweimal im Kino.
Ah ja?
Ich habe mir tatsächlich 1917 noch ein zweites Mal angeguckt.
Ach so, okay.
Und das ist schon ziemlich krasse Nummer, weil das letzte Mal, dass ich einen Film mehrfach gesehen habe, war Watchmen 2009. Also es ist über 10 Jahre her, dass ich mehrfach einen Film im Kino gesehen habe.
Krass.
Aber unsere Kinotruppe ist unabhängig von uns beiden, die ihn ja schon in der Pressevorführung sehen durften im Dezember, haben wir schon drüber berichtet, wollte die natürlich auch 1917 nochmal nachholen. Da habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, wir haben ja schon in unserer Besprechung gesagt, das ist so ein Film, den man einfach mal im Kino sehen muss und im Kino genießen. Und dann dachte ich mir, wann hast du schon mal die Chance, wenn der dann nicht mehr läuft, den im Kino zu sehen? Insofern renne ich da jetzt noch ein zweites Mal rein. Also es ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, diese Aktion. Und es war ein volles Kino. Also es war wirklich bis auf die erste Reihe, da hast du vielleicht noch irgendwie einfach einzelne Plätze gekriegt, aber es war mega voll, das war halt ein Freitag gewesen. Und ich habe noch nie so ein leises Kino erlebt. Das war wirklich in meiner ganzen Kinogeschichte, von allen Filmen, die ich irgendwie jemals gesehen habe, habe ich noch nie gesehen, dass ein Kinopublikum so still war, dass du eine Stecknadel hättest irgendwie fallen hören können. Und
Spricht sehr für den Film.
Spricht sehr für den Film. Und sogar der Nachspann ist so, die sind... Normalerweise stehen da die Leute auf, wenn er einen Nachspann anfängt und so weiter, die sind alle sitzen geblieben.
Echt?
Du hast dann irgendwie nach 3-4 Minuten Nachspann hast du dann die ersten gehabt, die irgendwie aufgestanden sind. Also es war krasse Atmosphäre auf jeden Fall. Da hat keiner dazwischen gequatscht, da hat keiner irgendwie kein Telefon klingeln, nichts, sondern es war.
Ja, geil.
Das war wirklich mega, mega angespannte Stimmung da bei 1917. Aber
ja, aber das passt ja bei dem Film.
Ja, spricht auf jeden Fall für den Film, kann man schon nicht anders sagen.
Und auch nach dem zweiten Mal 10 Punkte.
Auch nach dem zweiten Mal 10 Punkte, ja.
Ja.
Obwohl es so 1-2 Momente gibt, wo ich vielleicht im Nachhinein hätte was auszusetzen, aber es schmälert nicht die 10 Punkte. Also okay. Ist trotzdem ein geiler Film.
Ja.
Er ist tatsächlich ein bisschen heroisch, was mir beim ersten Mal nicht eingefallen ist. So ein bisschen patriotisch wird er schon gegen Ende, wo du sagst, okay, da sind so 1-2 Stellen, wo man sagt, schwierig, aber ansonsten schon sehr geil.
Ja, ich glaube.
Und das ist eine Szene. Es gibt eine Szene, worauf Shirus mich auch angesprochen hat und was mir auch im Nachhinein aufgefallen ist, wo ich mich auch frage, okay, weil dadurch, dass der Film natürlich in einem Shot gedreht ist und dadurch, dass alles irgendwie in Echtzeit passiert, sind wir jetzt sind wir nicht in diesem Spoiler-Teil, aber es gibt eine Stelle, wo man sich schon fragt, okay, warum ist er jetzt da alleine?
Okay.
Können wir gerne, wenn das Mikrofon aus ist, mal drüber reden. Aber das sind so die Momente, wo ich gesagt habe, naja, okay, das fiel mir beim ersten Mal nicht auf. Da war ich so in der Welt drin, dass mir das nicht aufgefallen ist. Aber der Film ist halt geil. Der sieht halt wirklich immer noch mega aus. Und ist ein krass geiler Film. Also rennt da rein.
Ja, ich habe mich im Nachhinein auch nochmal total gefreut, weil ich festgestellt habe, dass Robert Maser den deutschen Piloten spielt.
Ach, ist auch noch ein deutscher Schauspieler?
Ja, und auch noch einen, den ich kenne.
Ach, du kennst den
auch? Den ich sehr mag und auch sehr gut finde.
Du hast ihn nicht erkannt in dem Film, oder?
Nee.
Sehr witzig.
Kannst du mal sehen. Auch ich war so angespannt.
Schon mal mit ihm zusammen was gemacht?
Ja, wir haben den schon öfter gecastet.
Ah, okay.
Ja, und also privat auch mal getroffen. Also insofern ist ein cooler Typ und ein großartiger Schauspieler und finde ich geil.
Der ist er Nazi? Jetzt
Nein.
Okay, nicht also der Deutsche. Kein Typecasting?
Im Gegenteil.
Kein NPD-Wähler?
Nein.
Na, dann ist ja gut. Haben wir das klargestellt.
NPD. In Guests Welt gibt es die NPD noch.
Ja, in meiner Welt gibt es die... Und muss bekämpft werden.
Immer noch.
Bekämpft die NPD.
Du dummer Dreckswichser, du.
Dreckswichserverein.
Aber hallo.
Jetzt haben wir gleich unser politisches Statement hier hinterlassen. Jetzt haben wir 50% unserer Nazis verloren hier, die uns hören.
Ah, dachten, wir sind, können wir darauf verzichten, würde ich sagen.
Aber da wir hier schon die Schweizer Nationalhymne gesungen haben und und auf Jugoslawisch so ein paar Worte verloren haben und über die Potpourri-Platte diskutiert haben, dürften die wissen, die sind hier falsch.
Meinst du? Ja. Müssen wir mal die deutsche Hymne anstimmen.
Ja. Und zwar welche Strophe?
Ja,
nee. Warte, ich google mal kurz den Text.
Bitte nicht.
Okay. Wollen wir mal eine Bombe platzen lassen?
Bombe platzen lassen?
Hast du Bock?
Jetzt schon dramatisch.
Naja, du weißt schon, worauf ich hinaus will.
Ja, natürlich.
Wir haben da eine neue Kollabo. Liebe Freunde der Bewegtbild-Banausen.
Ah, das klingt schon wieder so nach Instagram.
Klingt's nach Instagram?
Ja. Ey, ich habe da eine neue Kollabo.
Nee, so wollte ich das nicht ausdrücken. Ich find's eher...
Hashtag Booking-Info.
Eher, ehrlich gesagt, sehr verwunderlich, dass sich da tatsächlich welche finden, die uns unter die Fittiche nehmen. Schließlich sind wir bekannt als Harvey Weinstein und Bill Cosby, der Podcast, der Filmpodcast-Landschaft. Insofern ausgerechnet sich den politisch unkorrektesten Podcast der Welt irgendwie auszusuchen und
Welt.
Mit dem was zusammen zu machen. Also ich kann es mir nur so erklären, die haben uns nicht gehört.
Wahrscheinlich.
Die haben wahrscheinlich nur unsere Teaser gehört und fanden die lustig und das reicht schon.
Quasi Katze im Sack gekauft.
So sieht's aus. Um wen geht's denn, Lee?
Fred Carpet. Das allseits beliebte Kinoportal.
Richtig. Und die Bewegtbild-Banausen sind jetzt in gewisser Weise ein Teil davon.
Ja.
Schaut ruhig mal auf die Fred Carpet-Webseite, beziehungsweise auf das Insta-Profil derselbigen, weil da sind eine Menge interessanter Interviews von Filmemachern, Schauspielern und die bringen auch immer wieder TV-Tipps. Da sind einige andere nette Kollegen, die Filmrezensionen bringen und die über Blu-ray-Erscheinungen reden. Insofern, da gibt es schon eine Menge zu gucken.
Da gibt es eine Menge zu gucken.
Ja, und jetzt steigen die auch ins Podcast-Geschäft ein.
Ja, und da kommen wir ins Spiel.
Und haben sich die krassesten von allen geholt.
Ja, da könnte man jetzt wahrscheinlich eine Weile drüber referieren, inwiefern die Leute, die da schon Rezensionen von sich geben, ob die irgendwie in einer Relation zu uns stehen. Also, oder in welcher Relation die zu uns stehen, weil...
Auf jeden Fall haben die weniger Zeit als wir.
Das mal sowieso... Aber es ist ja auch nicht so, als würden wir dann jetzt automatisch mit allem konform gehen, was da so.
Nee, da möchten wir uns von distanzieren, ja. Also, wir können immer
so
noch,
wollte ich das nicht formulieren.
Wir können immer noch Terminator geil finden, den letzten, obwohl den alle scheiße finden und da zerreißen, selbst wenn wir auf der gleichen Webseite sind, Freunde. Also,
ja.
Das ist wohl richtig.
Wir bleiben autonom.
Aber wir freuen uns auf Fred Carpet und die haben auch gesagt, die wollen uns nicht verbiegen oder irgendwas vorschreiben und wollen einfach nur einen coolen Podcast bei sich haben. Insofern. Haben wir da eine nette Zusammenarbeit. Die haben uns auch ermöglicht, zu diversen Pressevorführungen zu gehen und über die jeweiligen Filme zu berichten. Und dafür bedanken wir uns natürlich schon mal herzlich.
Und wir freuen uns auf das,
und wir freuen uns. Richtig. Und der Einstand von Fred Carpet und Bewegtbild-Banausen, der findet kommenden Sonntag statt, nämlich zur Oscarverleihung. Da gibt es nämlich ein Happening in der Oscarnacht im UCI. Mercedes-Benz-Platz?
Nein, Mercedes-Platz.
Oder? Mercedes-Platz.
Jetzt fragst du mich, du bist witzig. Nein, das heißt Mercedes-Platz, ziemlich sicher.
Okay, also das UCI Mercedes-Platz. Ihr könnt es auch nochmal googeln. Und zwar gibt es in zwei Sälen zwei Oscar-Filme hintereinander, die ihr euch reinziehen könnt. Und zwar in dem einen läuft Little Women und 1917. Und dem anderen läuft Bombshell. Und danach läuft der Film mit Tom Hanks. Wie heißt der nochmal?
A Beautiful Neighborhood.
A Beautiful Neighborhood. Das heißt, ihr könnt euch für einen Saal entscheiden. Da gibt es auch irgendwie... Getränke-Flatrate und
Getränke und Popcorn-Flat.
Könnt ihr euch nachholen. Ist ja wie bei KFC mit der Flatrate. Ja. Also könnt ihr euch vollhauen und die beiden Filme reinziehen und danach wird natürlich die Oscar-Verleihung gestreamt.
Genau.
Wir beide sind auch da, weil ein Livestream ist geplant mit einigen Filmverrückten und einigen Serienfans da draußen und bestimmt auch einige, die ihr kennt, bekannte und unbekannte Gesichter. Insofern sind wir ab 23 Uhr an diesem Livestream zu sehen und zu hören. Da könnt ihr auch gerne nochmal einschalten. Und...
Endlich mal mit Gesicht jetzt.
Endlich mal mit Gesicht, ja. Wir dachten immer, wir wären zu hässlich irgendwie für die Kamera, deswegen machen wir einen Audio-Podcast. Aber die zerren uns vor die Kamera. Naja, von mir aus auf eigene Verantwortung.
Das hast du gedacht, ja.
Ja, das habe ich gedacht.
Oh nee.
Selber schuld. Aber ich freue mich drauf. Wird
ja, lustig. Wird lustig.
Und wir gucken Bombshell vorher. Da freue ich mich auch drauf.
Das auch. Und es wird eine lange Nacht.
Bisschen Margot Robbie und Charlize Theron zum Warm-up kann schon mal nicht schaden.
Kann nicht schaden. Kann nie schaden.
Kann nie schaden. Kann nie schaden.
Ha. Sehen wir dann.
Ja. So. Ja, so viel dazu.
Ja, aber das könnte echt lustig werden.
Könnte lustig werden. Also check die Seite ruhig aus und wir freuen uns drauf.
Ja.
Mal gucken, was da noch so passiert. Wollen wir ins Eingemachte schreiten?
Unbedingt.
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 Obwohl, es gibt, ich würde gerne noch eine Sache erwähnen, weil ist zwar jetzt schon ein paar Tage her, aber tatsächlich einer, der mich viel begleitet hat und mit dem wir hier schon oft geredet haben, nämlich ein Teil von Monty Python ist natürlich von uns gegangen. Und ich finde, wir sollten schon erwähnen, ein kleines Rest in Peace an ja. Terry.
Ich war jetzt gerade, nachdem du angefangen hast und mir klar war, dass du, dass es um einen Toten geht, dachte ich sofort an Kobe Bryant, aber hast natürlich recht.
Ach, du dachtest an Kobe Bryant. Gut, der hat jetzt mit unserem Podcast nicht ganz so viel zu tun.
Nee, aber war außer, für mich dass du trotzdem natürlich der, Schocker.
Der, wie heißt das, dritte Versuch, Lee?
Ja.
So haben sie dich genannt?
Mitunter.
Okay, also du hast natürlich eine Basketballkarriere da hingelegt, aber...
Ja, also ich meine, der ist für, glaub, für jeden, der mal einen Basketball in der Hand hatte, schon... krasser Typ gewesen und definitiv viel zu früh von uns gegangen. Und auch echt übel, also so ein Helikopterabsturz und ja, Tochter gleich mit, also.
Das ist auf jeden Fall hammerhart. Wo hast du es gehört?
In Nachrichten. Beziehungsweise mir hat jemand geschrieben, dass das passiert ist. War erst derber Schock, dann habe ich mir Nachrichten reingezogen und habe es dort mitbekommen.
Ja, ist auf jeden Fall hammerhart. Ich war ja Skifahren. Eine Woche und da habe ich dann mitgekriegt, irgendwie am ersten Tag, als ich da angekommen bin, und das war auch schon hammerhart, obwohl ich jetzt nicht der krasse Basketballfan bin, aber.
Nee, aber da siehst du mal, also der war schon eben weit mehr als jetzt nur ein Basketballspieler, das ist schon.
Absolut.
Übel.
Ja. Den kennt man auch außerhalb von Sport.
Mhm.
Ich wollte aber auf Terry Jones natürlich ansprechen.
Ja, klar.
Und nach Graham Chapman ist es jetzt der zweite aus der Monty Python-Riege, der uns verlässt, obwohl die ja natürlich alle schon ein relativ gesetztes Alter haben.
Mhm.
Aber fand ich schon schade.
Ja, logisch.
Weil wir alle haben schon mal die ganzen Monty Python-Streifen gesehen und kennen das Gesicht vor uns. Und irgendwie verliert man die Leute dann teilweise aus den Augen im Alter und dann sind die auf einmal weg und dann denkst du so, ach, der gute Terry Jones.
Aber eben, ist ja auch schon eine Weile her, dass der was gemacht hat, ne?
Das ist schon eine ganze Weile her, genau. Hat auch so ein bisschen an gewissen Alterserscheinungen zu kämpfen gehabt, deswegen war auch nicht mehr in der Lage, groß Filme zu drehen.
Weißt du, wie der gestorben ist?
Nee, kann ich dir nicht sagen, ehrlich gesagt. Also es war wohl eine Demenzerkrankung.
Ah, okay. Ach stimmt, genau, der
wo hat so eine fiese
Demenzart, ja.
Genau, und ich weiß nicht, ob er da gestürzt ist oder ob da irgendwas war, aber da hat er auf jeden Fall ein bisschen dran gelitten.
Ja,
aber es gibt auch positive Nachrichten.
Ja.
Denn Gene Hackman hat seinen 90. Geburtstag gefeiert.
Von dem du aber schon längst erzählt hast, dass er nichts mehr macht.
Der macht schon seit Anfang 2000 nichts mehr, aber trotzdem, so 90. Geburtstag kann man ja auch mal erwähnen, wenn wir schon hier so ein Rest in Peace Session haben. Ja, okay. Kirk Douglas hat er nicht erreicht mit seinen, wie viel hat er? 103, 104?
Ja, du, noch, wer weiß.
103 ist er, glaube ich. Meinst du, er holt ihn noch, ja?
Du, ist ja noch möglich, solange er noch lebt.
Noch ist möglich. Lustig wäre, wenn die beiden mal einen Film drehen würden. Das wäre mal ein Comeback. Kirk Douglas und Gene Hackman.
Mhm. Archie und Harry. Oder also, wie hieß der damals?
Naja, das war Burt Lancaster.
Ja, ja, aber das war doch auch so ein Ding, wo so alte nochmal.
Archie und Harry, ja. Da gibt es ja etliche, wo dann irgendwelche Rentner dann in Vegas irgendwie auftauchen, von Morgan Freeman bis Konsorten. Da gibt es ja tausend so eine Filme. So eine Heist-Movies, wo sich dann so Senioren zusammentun und so. Ist ja fast schon ein eigenes Genre hier, das Senioren-Genre.
Ja, Red und sowas.
Stimmt, Red gab es auch, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und wo wir gerade bei Senioren sind, die neuesten Film-News.
Jetzt aber.
Weißt du, weißt du von welchem Actionfilm es noch irgendwie einen nächsten Teil geben wird?
Lethal Weapon.
Lethal Weapon, Alter. Ja, mit der Originalbesetzung.
Ja.
Das ist auch hammerhart, oder?
Ja, aber jetzt im Zuge von Beverly Hills Cop kommt ein Teil und so. Also mich wundert das nicht.
Auch mit dem Film, den wir jetzt besprechen werden, der schlägt ja in die gleiche Kerbe.
Ja.
Eben. Also da fällt Lethal Weapon auf jeden Fall nicht weit vom Stamm.
Trotzdem freue ich mich irgendwie drauf.
Ja, ich freue mich auch. Aber ich hoffe... Ich hoffe, die nehmen sich nicht ganz so ernst, aber das hat ja Lethal Weapon eigentlich nie gemacht. Nee, insofern, schauen wir mal. Wäre interessant zu wissen, wer denn den Spaß inszeniert. Stand noch nicht fest, oder?
Hab ich zumindest noch nichts von mitbekommen.
Okay. Na, wir beobachten das mal. Lethal Weapon 5 kommt. Nee, 4.
Nee, 5.
Nee, 5, stimmt. 4 gibt's. Krasses Ding.
Ja.
Und da haben wir noch eine astreine Überleitung zu unserem ersten Film, oder?
Ja, sehr elegant.
Sehr elegant.
Elegant gelöst.
Ja. Yes. So rutschig gewesen im Skiurlaub und insofern schön, ja, schön die eleganten, flutschigen Übergänge gemacht.
Du bist heile hier angekommen, ist doch alles fein.
Das ist nicht nur, dass ich mir nichts gebrochen habe, ich glaube, das war das 7. Mal, dass ich Skifahren war und das ist das allererste Mal, dass ich mich nicht einmal hingepackt habe.
Ach.
Weil wie in allen Genres und in allen Bereichen meines Lebens überschätze ich mich natürlich immer extrem und denke so, okay, ich habe jetzt einen Skikurs gemacht, schwarze Piste.
Läuft.
Irgendwie kommt man schon runter, das passiert. Ja, das also zwangsläufig kriegen wir das schon hin.
Irgendwie kommst du auch immer runter.
Ja, eben. Ja. Mal mit Knochenbrüchen und mal ohne.
Ja, eben.
Aber ich habe es tatsächlich geschafft, ohne einmal irgendwie mich aufs Maul zu packen, da irgendwie
cool
die Skireise rumzukriegen. Also das ist auf jeden Fall eine Premiere. Das hatte ich noch nie bisher.
Mensch.
Ja.
Wir sind stolz auf dich.
Und jetzt einen eleganten Übergang. Meine Fresse, Alter. Wir sind on fire. Wir reden von Bad Boys for Life.
Bad Boys for Life.
Kinostart 16.01.2020 und insgesamt der dritte Teil der legendären Bad Boys-Reihe.
Ja.
Ich habe mir hier auch rausgeschrieben, wann die ersten beiden Teile rausgekommen sind. Bad Boys 1995, Bad Boys 2 2003.
Ja.
Also wir haben insgesamt hier eine 25-Jahre-Spanne. Schon ordentlich.
Das ist auf jeden Fall ordentlich, ja.
Und wovon sich dieser dritte neue Teil unterscheidet, ist, dass es der erste Bad Boys ist mit einer 16er-Freigabe.
Und die anderen?
Die ersten beiden, da durften keine 16-Jährigen rein.
Wirklich?
Die waren ab 18, ja klar, da flogen ja Leichen irgendwie auf der Autobahn. Die haben ja auch mit Leichen geworfen und so eine Geschichten. Das war dann für empfindliche Gemüter, haben sie gesagt, nee, das geht so nicht.
Müssen wir ab
18 freigeben.
Okay.
Der wurde damals nur unterm Ladentisch wurde der verkauft.
Und glaubst du denn jetzt, dass der, nachdem du den neuen gesehen hast, dass der nach alten Maßstäben auch die gleiche Freigabe bekommen hätte?
Das ist halt die Frage. Es sind natürlich auch andere Zeiten jetzt. In 20 Jahren ändert sich natürlich einiges an den Gewohnheiten und bestimmte Filme, wo du denkst, Alter, wie können die auf dem Index stehen, sind ja auch mittlerweile immer wieder freigegeben worden. Und wenn du die heute siehst, denkst du so, okay, alles klar, so eine Sache wie Bad Taste von Peter Jackson und so ist ja einfach, hätte heute wahrscheinlich eine 16er-Freigabe gekriegt.
Ja, gerade weil du jetzt gesagt hast, da fliegen Leichen durch die Gegend, das ist heute kein Ausschlusskriterium.
Ja, das stimmt.
18er-Freigabe.
Kann gut sein, dass Bad Boys 1 und Bad Boys 2 in heutigen Zeiten vielleicht auch die 16er-Freigabe gekriegt hätten, wie der aktuelle. Möglich wär's.
Okay.
Aber Spekulation. So, du hast ihn nicht gesehen, ich habe ihn gesehen. Und wir haben schon mal über den Trailer geschnackt.
Ja.
Ich hasse das Wort schnacken übrigens, ja. Das habe ich selber benutzt. Und haben darüber geredet, dass relativ Neulinge Regie geführt haben. Nämlich Adil El Abi und Bilal Falla haben da Regie geführt.
Ja, das war so ein Duo.
Genau, das war dieses Duo, die eher bekannt sind, weil die so ein paar Musikvideos inszeniert haben.
Ja.
Aber noch nicht wirklich spielfilmmäßig da groß in Erscheinung getreten sind. Ich glaube, einen Film haben die irgendwie vorher gemacht, der uns auch nichts gesagt hat.
Mhm.
Und dann gleich so ein Franchise.
Aber der Trailer sah gut aus, das weiß ich noch.
Der Trailer sah gut aus, ja. Wir waren angetan und haben gesagt, den können wir mal gucken.
Ich will den auch immer noch sehen.
Ja, läuft auch noch, weil es sehr erfolgreich, weil das geschätzte Budget von 90 Millionen wurde inzwischen eingespielt und der steht gerade aktuell bei 230.
Ja, 232 sogar.
Ach, so wird's jetzt anfangen, ja, als Korinthenkacker.
Ja. Nee, aber ich habe mir, weil das habe ich mir jetzt tatsächlich mal rausgeschrieben, wie der im Verhältnis zu den anderen performt hat.
Okay.
Also auch gerade so, ich finde das unglaublich, was das für einen Sprung gemacht hat vom Budget. Weil wie du jetzt gesagt hast, der hat ja 90 Millionen gekostet, was ja jetzt in der heutigen Zeit fast schon zu erwarten ist.
Mhm.
Der erste hat 19 Millionen gekostet.
Ach krass. War ein richtiges Schnäpperchen.
Ja, wirklich. Hat 141 gemacht. Hat sich also derbe gelohnt. War klar, dass ein zweiter kommt. Der zweite hat 130 gekostet.
Krass, okay.
Also wirklich sehr viel mehr und hat 273 gemacht. Und der hat jetzt 90 gekostet und 232 gemacht. Also im Verhältnis ist der erste immer noch der erfolgreichste.
Aber erfolgreich waren sie alle.
Erfolgreich waren sie alle. Wobei, also ja, beim zweiten natürlich durch das Budget lange nicht so wie die anderen.
Ja, fast schon verwunderlich, dass da nicht früher eine Fortsetzung gekommen ist.
Ja, aber gab es da nicht irgendwas
immer wieder
mit dem Produzenten? Nee, war da nicht irgendein Drama mit dem Produzenten oder irgendwas? Ich weiß nicht, hatte seinerzeit mal was gelesen, aber das ist auch schon wieder ewig her, ja, weil also die Spanne jetzt, ich meine 17 Jahre, ist ordentlich.
Auf jeden Fall ordentlich. Und der gute Michael Bay oder wie ich ihn nenne, Dickes Bay, weil wenn er Filme dreht, dann lest er die richtig auf und macht richtig Bambule und lässt alles explodieren, was man zum Explodieren bringen kann. Der hat sich diesmal rausgehalten. Aber der vierte Teil ist natürlich bei dem Erfolg schon bestätigt und da ist er wohl wieder involviert. Da macht er wohl wieder mit.
Ach, das haben sie jetzt schon angekündigt.
Das haben sie jetzt schon angekündigt. Also, dass der vierte Teil kommt, steht schon fest. Und Michael Bay hat sich auch schon geäußert in Interviews und hat gesagt, er ist am Start, er ist mit an Bord.
Okay, cool.
Also gucken wir mal, was da rauskommt. Aber der ist, ist ja auch nicht alles geil, was er macht. Aber ich mag ja tatsächlich einige Filme von ihm. Wenn du so, weißt du, wenn du so Pain and Gain siehst zum Beispiel, ist ja ein Film, womit nicht jeder was anfangen kann. Aber und auch so diese Bad Boys-Reihe ist ja noch das kommerziellste, was er gemacht hat. So, teilweise dreht er wirklich Filme, wo du sagst so...
Also du willst mir nicht erzählen, dass Bad Boys kommerzieller ist als Transformers.
Ja gut, stimmt. Transformers hat er auch noch
gemacht. Transformers ist in den Top-Listen der erfolgreichsten Filme. Also,
aber er ist ein bisschen so wie so ein Fünfjähriger, oder? Der irgendwie in seinem Kinderzimmer da spielt und sagt so, ich mach das jetzt ganz als Film so.
Ja.
Lass jetzt hier so die Autos gegeneinander krachen und zerstöre jetzt hier mein Lego-Parkhaus und so. Das mache ich jetzt mal live.
Ja.
Mit Schauspielern und mit 400 Millionen Dollar Budget.
Ja, ja. Klar.
Das ist Michael Bay, also schon krass.
Ja, aber eben, manchmal ist das halt wirklich sehr unterhaltsam gemacht.
Definitiv. Und eins kann ich sagen, er hätte von ihm sein können.
Okay.
Also er nimmt sich ein bisschen zurück in Sachen Explosion und Bambule. Mhm. Wahrscheinlich hätte er da noch eine Schippe draufgelegt, weil er übertreibt ja schon oft in seinen Filmen, dass man sagt, okay, da wird hier, keine Ahnung, da reitet einer irgendwie auf einem Flammenwerfer und schießt eine Handgranate irgendwie in ein Hochhaus und trifft dann irgendwie jemanden in den Kopf oder so.
Ja.
Also das ist hier nicht ganz so. Aber meine Befürchtung war ja, dass dieser Film etwas aus der Zeit gefallen ist.
Ja.
Weil als wir den Trailer gesehen haben, habe ich dir ja gesagt, so irgendwie, klar, das ist so 90er, 2000 und diese Bad Boys-Reihe ist eigentlich genau zu einer richtigen Zeit rausgekommen, weißt du?
Ja.
Mit dieser Mucke und diesem ganzen Szenario und ich wusste halt nicht, ob das heute noch funktioniert, 20 Jahre später. Und er schlägt tatsächlich genau in dieselbe Kerbe.
Ja, aber das ist doch schön.
Du hast immer noch diese Zeitrafferaufnahmen mit Sonnenaufgang, Miami, du hast immer noch irgendwie dieses Action-Szenario und da fiel mir auf so, wie wenig von diesen Actionfilmen, die irgendwie damals so am laufenden Band rauskommen sind, wie wenig davon heutzutage letztendlich irgendwie erscheinen soll. Also so kaum noch irgendwas in dem Style. Und du hast irgendwie R&B und Hip-Hop am Anfang, der genauso irgendwie an die Anfang 2000 erinnert, so an den Style und mit Nicky Jam und DJ Khaled, der übrigens, das fand ich ziemlich geil im Nachspann, das habe ich noch nie so gesehen, DJ Khaled heißt ja Khaled, Anführungszeichen DJ Khaled, Khaled.
Ach du Scheiße.
Ach, Khaled, DJ
heißt
Khaled, Khaled
heißt
er.
Khaled.
Okay. Ja, der heißt eigentlich Khaled, Khaled und nennt sich DJ Khaled, was er dann natürlich auch in den Namen mit einfügen muss,
klar.
Damit man das Khaled nicht übersieht. Deswegen ruft er auch so oft seinen Namen, weil man es ja vergessen könnte, verstehst du?
Logisch.
Ja. Can I yell my Another name over one. Your track?
Oh Mann.
Wen haben wir noch? Also Will Smith
ja.
spielt natürlich Mike, Martin Lawrence spielt natürlich Markus, unsere beiden Hauptfiguren. Joe Pantoliano als Police Chief und Vorgesetzter von den beiden ist wieder am Start.
Mhm.
Neu dabei Vanessa Hudgens aus Spring Breakers, durchaus bekannt und singt auch im High School Musical, wo du ja wieder eher Experte bist als
natürlich.
Ich. Alle Teile gesehen? Korrekt?
Nicht eine Szene, Alter.
Wie nicht eine?
Nein, es tut mir leid, ich habe nichts davon gesehen.
Du könntest keinen Song aus High School Musical singen?
Nein.
Da sind jetzt einige enttäuscht auf jeden Fall auf der anderen Seite der Leitung.
Ja, tut mir leid.
Studieren wir das ein bis zum nächsten Mal.
Bitte nicht.
Ich bin zumindest sehr stolz auf uns, dass wir der einzige Podcast da draußen sind, von den hunderten von Podcasts, die über Bad Boys berichtet haben, ohne den Bad Boys Song zu singen. Weil ich glaube, ich habe keinen Podcast gehört, die nicht diesen Bad Boys Song gesungen haben. Und es ist schon mal gut, dass wir davon schon mal irgendwie Abstand genommen haben, dass wir gesagt haben, wir singen jetzt nicht den Bad Boys Song.
Okay, also du meinst aber nicht das Diddy-Ding, sondern...
Nicht das Diddy-Ding,
okay.
Das wäre mal originell. Nein, ich meine schon den aus dem Trailer und
okay,
so.
Okay, weißt du? Oh Gott.
Ja.
Wirklich?
Ja, alle. Alle sind so eingestiegen mit dem Bad Boy Song. Alle.
Wie nervig.
Wirklich. Lasst euch mal was einfallen, Jungs. Nicht immer den Bad Boy Song singen.
Also wirklich.
Ja. Hättet ihr mal Bad Boy hier von Gloria Estefan und Miami Sound Machine, die hat auch einen Song, der Bad Boy heißt. Hättet ihr den mal gesungen? Das wär mal original gewesen.
Ja.
Oder irgendwas von Bad Boys Blue.
Gibt's nicht auch Billie Eilish einen Song von ihr, der Bad Boy heißt?
Na, fast. Der heißt Bad Guy.
Bad Guy?
Ja.
Wow. Riesenunterschied.
Ja. Übrigens, in der letzten Film- und Serien-Episode ja über Brightburn geredet, über diesen Dark Superman und der Abspannsong Billie Eilish, Bad Guy.
Kannst du mal sehen.
War ich auch surprised. Dachte ich so, okay, jetzt kommt hier, singt hier Billie Eilish über den
Grammy-Gewinnerin, ne?
Grammy-Gewinnerin und
mehrfach,
jüngste Grammy-Gewinnerin in allen Kategorien. Also was das Album angeht.
Hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass die so jung ist.
Und auch die jüngste Bond-Song-Interpretin demnächst.
Wow.
Damit bricht sie auch einen Rekord.
Mensch.
Gefällt dir das?
Es interessiert mich nicht.
Interessiert dich nicht die Bohne?
Nicht mal die Bohne, nein. Ja, es tut mir leid, die Tante interessiert mich nicht. Aber
hat man den Zeitgeist?
Naja, also
kannst ich habe
ja, hab ja nichts gegen die, aber ist halt, also ist mir bisher noch nicht untergekommen.
Okay. Findest du den Song gut? Also hast du ihn gehört?
Welchen?
Na, diesen Bad Guy Song oder ist
ja,
jetzt nur so?
Habe ich gehört, ging mir ziemlich schnell auf den Sack.
Ging dir auf den Sack, war nicht deins?
Nope.
Wenn aber jetzt so Big L drüber rappen würde, dann würde er dir vielleicht gefallen.
Auf den Beat?
Ja.
Das würde ich gerne mal hören. Ja.
Das würde ich gerne mal hören.
Sagen. Aber auch der ist schon tot. So
das stimmt.
Dazu.
Ja.
So, zurück zu Bad Boys. Erzähl mal, was da geht. Also, wie haben sie die Handlung aufgezogen?
Die Handlung ist natürlich, wie für jeden Actionreißer, sehr, sehr einfach erzählt. Mhm. Und zwar haben wir hier eine Mutter aus einem Drogenkartell. Und ein Sohn, der sehr, sehr gut im Fighten ist und sehr schnell ist und schnell mal Leute umnieten kann. Und er befreit diese Mutter praktisch aus dem Gefängnis.
Okay.
Und die Mutter und der Sohn waren praktisch neben Rache an die Leute, die zu dieser Verhandlung von der Person geführt haben. Mhm. Und darunter ist auch unser Freund Mike, gespielt von Will Smith.
Ach.
Und die bringen dann jeden um die Ecke, der da irgendwie vom Anwalt, vom Verteidiger irgendwie involviert war und die ins Gefängnis gebracht haben. Unter anderem war das auch unser, wie gesagt, Will Smith Mike und der wird dann auf einem Motorrad praktisch umgenietet. Also nicht er auf dem Motorrad, sondern er läuft da praktisch lang. Und der Sohn von ihr fährt mit dem Motorrad vorbei, nietet ihn mit einem Maschinengewehr um, das Ganze, filmt das Ganze mit einem Telefon und stellt das Ganze auch ins Internet in den heutigen Zeiten. So dass alle praktisch diesen ungenieteten Polizisten sich viermal mal angucken können mit irgendwelchen unterlegten Musikarten und so weiter und so fort. Und dann landet unser Mike im Krankenhaus und ist da schwer verletzt am Start. Mhm. Kollege Markus, sein ehemaliger Ex-Kollege, ist nicht mehr bei der Polizei im Gegensatz zu ihm.
Deswegen die Figur?
Genau. Deswegen die Figur wahrscheinlich, weil er arbeitet als Privatdetektiv und hat sich so ein bisschen, geht die Sache ein bisschen ruhiger an und hat keinen Bock irgendwie auf diese Drogenkartelle und irgendwelche Mafia-Leute, mit denen die sich vorher angelegt haben, sondern backt eher kleine Brötchen.
Erzählen die, wie lange der schon nicht mehr bei der Polizei ist?
Also es ist eine Spanne von 25 Jahren ungefähr zwischen den.
Ach so,
nee, von 20 Jahren zwischen den Teilen. Also zwischen Teil 2 und 3.
Also quasi Echtzeit.
Genau, Echtzeit. Und 17. Er ist kurz danach ist ausgestiegen bei der Polizei und hat sich dann irgendwie privatisiert und die beiden haben sich halt nicht mehr viel zu sagen, weil die waren ja im Streit und haben sich da so ein bisschen auseinandergelebt.
Mensch.
Bis der beste Kumpel Mike natürlich niedergeschossen wird.
Ach, trotzdem weil, noch bester Kumpel?
Ja, weil das ist natürlich eine Gelegenheit im Krankenhaus dann zu sagen, okay, Markus muss dann nochmal irgendwie, muss dann nochmal auf Streife und muss dann die bösen Buben jagen, um seinen Kumpel hier zu rächen. Mhm. Und ich glaube, ich verrate auch nicht zu viel und ich spoilere auch nicht zu viel, wenn ich sage, dass nach den 15 Minuten, wo Will Smith in dem Film niedergeschossen wird, dass der auch irgendwann wieder einsatzbereit ist und kampfbereit ist, den Rachefeldzug dann aufzunehmen.
Ja, alles andere hätte mich jetzt auch sehr überrascht.
Oder?
Hätte ich auch gedacht. Das wäre doch geil gewesen. Will Smith liegt den ganzen Film über im Krankenhaus im Bett.
Ja, oder tot einfach nach 5 Minuten. Und Martin Lawrence löst den Fall alleine. Das wäre auf jeden Fall auch eine krasser Move.
Mit dem nächsten Bad Boys aber auch interessant geworden.
Genau, aber es ist ganz interessant gemacht, weil mit Vanessa Hudgens und so einer jüngeren Polizeitruppe.
Die ist auch bei der Polizei.
Genau, die ist auch bei der Polizei. Und du hast so 4, 5 Jungs und Mädels, die praktisch den beiden so unterstellt werden, dass sie die unterstützen.
Oh Gott, die aus dem Trailer.
Die aus dem Trailer. Und dadurch hat man natürlich so eine neue Chemie zwischen Personen, die man vorher noch nicht kannte aus der Bad Boys-Reihe. Und die ist ganz nice auf jeden Fall. Die funktioniert ganz gut. Weil okay. Die anderen sind, die lassen sich natürlich auch nicht sagen, irgendwie von den Opis. Und dadurch hat man da so ein bisschen Reibung. Mhm. Finde ich ganz interessant auf jeden Fall. Überhaupt ist dieser Film, der schlägt einfach in die gleiche Kerbe wie Bad Boys 1 und 2, habe ich ja schon gesagt.
Ja.
Der Style, die Musik, also man kann auch nicht Auto fahren, ohne zu driften. Also du musst driften, egal wo du jetzt irgendwie, selbst wenn du Brötchen holen gehst, musst du irgendwie an die Bäckerei daran driften. Also das ist natürlich, funktioniert nicht ohne.
Ja, Standard.
Und man rutscht über die Motorhaube und so. Es wäre so, als wären die 90er nie vorbeigegangen. Aber er nimmt sich in einigen Teilen auch selber auf die Schippe. Das fand ich ganz witzig, weil du hast bestimmte Szenen, wo Will Smith natürlich wieder sein Jackett anschmeißt in Zeitlupe und in den Momenten wird dann zu Martin Lawrence geblendet, der dann in diesen gleichen Momenten seinen Bademantel zum Beispiel so in der Zeitlupe anschmeißt, weil er zu Hause halt rumhängt und auf der Couch rumfläzt und während Will Smith halt in seinem Ferrari irgendwie sitzt und rumcruist, siehst du halt Martin Lawrence halt in der gleichen Haltung, wie er irgendwie auf seiner zerfetzten Couch irgendwie vor dem Fernseher sitzt und so. Und das ist ganz witzig gemacht auf jeden Fall, dieses Hin und Her. Das verarscht so ein bisschen diese Klischees, die ja in diesen alten Actionfilmen immer reingebracht werden.
Okay, cool.
Ja, die Story ist gaga, wie gesagt, und man braucht ja da keinen großen Aufhänger, um da irgendwie für ein bisschen Action zu sorgen. Ich fand die Actionsequenzen ganz gut, also ich fühlte mich da gut unterhalten.
Cool. Und wie lange geht der Film?
Der Film geht 124 Minuten.
Oh doch.
Nicht der allerkürzeste. Und ja, sonst habe ich zu Bad Boys eigentlich nicht weiter zu tun. Es ist halt ein harmloser Actionfilm, kann man sich durchaus angucken im Kino.
Harmlos?
Ja, es ist keine Offenbarung so.
Okay.
Gehört nicht zu den Leuten, die sagen, ich gebe jetzt hier 10 Punkte, das ist ein Überfilm, so auf keinen Fall.
Nee, das...
Ich habe das Gefühl...
Hätte mich überrascht.
...dass ich bei Bad Boys 1 und 2 schon mehr geflasht war. Das war allerdings auch eine andere Zeit, wie gesagt. Da waren Bruce Willis und Mel Gibson und so, waren da noch jung halt. Oder zumindest jünger. Und das war halt noch so dieses Action-Jahrzehnt. Jetzt hat man halt so Nachklapp mit den beiden älteren Herren, aber es funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Also die Youngster-Regisseure haben sich da ganz gut geschlagen.
Okay. Was heißt das in Punkten?
Kommen wir zu den Zahlen. Die interessieren dich natürlich. Ja, Zahlenfetischist willst du natürlich wissen, was da los ist. Ich habe vorbildlicherweise habe ich die Punkte von den anderen beiden Teilen auch rausgeschrieben.
Mensch.
Und diese sind sehr mäßig. Also Bad Boys 1 von 1995 hat bei IMDb einen Score von 6,9 und einen Metascore von 41. Uff. Bad Boys 2 von 2003 hat bei IMDb einen Score von 6,6 und der Metascore ist hier noch schlechter. Der ist bei 38.
Okay.
Krass. Und der aktuelle Teil schneidet tatsächlich am besten ab, weil der ist bei IMDb bei 7,4 und hat einen Metascore von 58. Rotten Tomatoes ist hier...
Kann ja natürlich noch sinken, ne?
Kann
noch
sinken, ja. Also. Rotten Tomatoes ist natürlich auch sehr interessant. 77% von den Kritikern und die Audience ist hellauf begeistert mit 96%.
77 ist aber auch schon nicht schlecht.
77 ist auch nicht schlecht. Aber die 96 setzen sich tatsächlich zusammen aus einem Durchschnittswert von 4,71.
Also, ui, das ist sehr gut.
Wollte auch gerade sagen, also das ist sehr ordentlich, was hier aufgefahren wird.
Will Smith und seine Fans.
Ja, die Fans sind begeistert von Bad Boys for Life. Also so rein von der kommerzieller Sicht funktioniert der auf jeden Fall gut anscheinend.
Cool.
Ja, ich werde mir den vierten auch noch angucken. Ich war nicht enttäuscht. Von mir 7 Punkte.
Das klang auch sehr nach 7 Punkten.
Was klang nach 7, oder?
Total.
Ja, klassische 7 für Bad Boys for Life. Mehr werden es wohl nicht werden. Aber guck ihn dir an.
Ja, will ich. Oh, sowieso.
Klar. Wir sind ja öfter mal auch für eine Punktediskrepanz gut, insofern.
Ja, aber es würde mich sehr überraschen, wenn das für mich so ein 10-Punkte-Film wird.
Mich hat so einiges überrascht, wo du 10 Punkte gegeben hast. Also ja, insofern.
Kannst du mal sehen. Nee,
da kannst du dich auch mal selber überraschen.
Weiß. Ja, vielleicht.
Ja.
Ich bin ja offen.
Ja, ich weiß. Wie ein Scheunentor.
Ja, so open-minded vom Feinsten.
Open, also, so kann man es natürlich auch nennen. Manche nennen es verstrahlt, du nennst es open-minded von mir aus.
Ach so.
Do it.
Do it.
So, dann würde ich sagen, haben wir den Kinoteil abgeschlossen und jetzt kommen wir zu zwei Trailern, die wir gesehen haben.
Ja, wir besprechen mal wieder Trailer.
Genau, von Filmen, die in Zukunft hier anlaufen. Wir haben tatsächlich bei beiden Filmen auch nur einen amerikanischen Start gefunden.
Deswegen wissen wir gar nicht, ob die hier anlaufen.
Wir wissen gar nicht, ob die hier anlaufen, wann die anlaufen und wo die anlaufen vor allen Dingen, aber
ja, also
scheiß drauf.
Bei dem einen ist er schon im europäischen Umland angelaufen oder gerade eben.
Im europäischen Umland?
Ja.
Was ist das denn? Ägypten oder was?
Belgien zum Beispiel.
Ach, das ist das europäische Umland?
Ja.
Okay.
Was störst du dich denn jetzt an dem Begriff europäisches Umland?
Wo ist denn? Na, Belgien ist ein klassisches europäisches Umland.
Oh Mann, muss ich dir jetzt wieder die deutsche Sprache erklären? Das Umland sind Länder um uns rum.
Ach so, okay.
Raschisse?
Ja, dann ist Ägypten auch nicht falsch. Ist ja auch um uns rum.
Ja, die direkte Grenze zu Ägypten ist eine Ecke weg, aber.
Ach, es muss die direkte Grenze sein.
Nein, okay, das hast aber, du nicht gesagt. Also nein, aber kennst du es nicht, wenn man vom Umland spricht?
Ja, ja, wenn ich von Umland rede, dann bin ich in Brandenburg.
Ja, eben. Berliner Umland ist Brandenburg.
Du kommst in Belgien um die Ecke. Also
ja, ja, weil ich halt vom europäisch, deswegen sage ich ja, wenn du von Berliner Umland sprichst, ist es Brandenburg. So, und wenn ich jetzt aber vom deutschen Umland spreche oder vom europäischen Umland um uns rum.
Ja.
Dann ist eben Belgien mit dabei. Habe ich jetzt noch in Erinnerung, weil der Film dort schon einen Start hatte.
Mich verwirrt halt krass.
Oder einen Start bekommt.
Mich verwirrt halt krass, dass Umland, glaube ich, auf Bundesland bezogen ist. Vielleicht solltest du um Staat sagen. Weil dann bin ich, dann kann ich das zuordnen, dass es sich dann um einen anderen Staat handelt.
Ach, um Staat. Um Staat.
Ist das okay?
Nein. Dieses Wort existiert nicht.
Um Staat ab sofort in unserem Sprachgebrauch hier zu haben.
Korrekt.
Ach so. Und Isa bestätigt das Ganze.
Von Isa abgesegnet. Na dann.
So, aber wie gesagt, informiert euch selber oder haltet die Augen offen, wann die Filme wo erscheinen. Vielleicht kommen sie auch direkt auf Blu-ray, aber wir wollen trotzdem drüber reden.
Guckt doch selber nach, Mensch.
Dann schieß mal den ersten los.
John Henry.
John Henry, das ist der Hauptdarsteller?
Nein.
Oder ist es der Regisseur?
Das
oder ist es der Autor?
Der Titel des Films. John Henry, der ist in den USA am 24.01. gestartet und eben hierzulande, wer weiß, vielleicht so ein Direct-to-Blu-ray-Ding. Hm. Und in der Hauptrolle haben wir hier Terry Crews, den ich ja sehr mag.
Terry Crews?
Yes.
War sogar auf der Shortlist für eine Oscar-Nominierung für White Chicks. Knapp verfehlt.
Ja.
Ja,
fängst du jetzt gleich an, was war das, Alanis Morissette zu singen, oder?
Nee, das war Vanessa Carlton.
Ach nee, stimmt, war Vanessa Carlton, okay.
Legendäre Szene, ja.
Ja.
100 Miles. Aber viele dürften Terry Crews auch neben der Expendables-Reihe auch bei Brooklyn Nine-Nine gesehen haben.
Also. Brooklyn Nine-Nine, Everybody Hates Chris, da habe ich ihn am meisten gefeiert eigentlich so in der Comedy-Serie.
Ich weiß nicht, ob viele den Namen zuordnen können auf jeden Fall, also.
Ja, der Typ ist halt ein Muskelberg.
Genau, das ist der muskelbepackte Herr.
Ja. Und hier eben Titelfigur, John Henry. Ansonsten spielt noch Ludacris mit.
Der Luda.
Luda. Ja. Und Regie hat Will Forbes geführt. Und das ist sein Regiedebüt, der hat das auch geschrieben. Ja, Rated R. Es geht blutig zur Sache. Oder? Das sieht man, das wird im Trailer schon ziemlich angedeutet.
Sieht ein bisschen martialisch aus.
Und ich meine, was kann man dazu zum Inhalt sagen? John Henry, gespielt von Terry Crews, lebt in einer Gegend, die wahrscheinlich nicht so gut situiert ist. Ne? Sieht so ein bisschen nach Vorstadt oder so ein bisschen Ghetto aus.
Ist in dem Fall Los Angeles, oder?
Hast du das gesehen? Das war mir nicht klar.
Also für mich roch das nach L.A.
Okay.
Ich habe es nicht nachgeschlagen und kann es auch nicht sagen, aber es sieht schon sehr nach L.A. aus.
Ja, kann ich nicht ausschließen. Könnte also L.A. sein. Jedenfalls lebt er da in seinem Haus und der Trailer steigt damit ein, dass sich jemand unter seiner Treppe versteckt und die Polizei ihn befragt, ob er irgendwie Jugendliche gesehen hat, weil es hier wohl einen Vorfall gab.
Ja.
Und deswegen ein paar Jugendliche gesucht werden. Und ein Mädchen versteckt sich bei ihm unter der Treppe, er holt sie danach rein, gibt ihr was zu essen und dann erfahren wir im weiteren Verlauf, dass eben so ein Gangsterboss, gespielt von Ludacris,
Lude.
Mit seinem
Kannst nicht lassen.
Portablen Flammenwerfer durch die Gegend rennt.
Yep.
Und irgendein komisches Ding auf der Backe hat.
Konnten wir selber nicht so ganz deuten, was es letztendlich sein soll. Er hat auch so eine komische Atemflasche oder so, irgendwie so eine Sauerstoffflasche sich.
Vielleicht hat der von John Henry früher schon mal aufs Maul bekommen und hat deswegen irgendwie ein Loch im Kiefer, wer weiß.
Wir haben das Prequel verpasst.
Ja. Oh Mann. Ja, also jedenfalls wirkt Ludacris da als Gangsterboss auf mich ziemlich albern.
Na, sage mal.
Entschuldige.
Der Typ hat in einem Oscar-Film mitgespielt, ja? Mit Crash.
Ja, mag sein.
Mittlerweile ein anerkannter Schauspieler.
Auch
aus
das.
Aus dem dramatischen Fach.
Ja, vor allem in den Fast and Furious-Filmen. Nee, also mag sein alles. Ich will den auch schauspielerisch jetzt überhaupt nicht bewerten. Einfach wie der wirkt, so als Figur.
Ja, ist ein bisschen Klischee.
Ist, finde ich, echt Panne.
Ja.
Also wirkt mehr so nach Charlie und die Schokoladenfabrik als jetzt irgendwie der üble Gangsterboss.
Charlie und die Schokoladenfabrik?
Findest du nicht, wie er da ankommt in seinem lila Anzug und also was soll denn das?
Für mich war er hier
King Kong ain't got shit on me!
Ah, ja?
Für mich war er hier Denzel Washington der neuen Generation.
Na dann. Ja,
du siehst es anders.
Ich sehe das anders. Aber
ja, er war schon ein bisschen überzeichnet, aber ich glaube, der ganze Film ist ein bisschen überzeichnet. Also Terry Crews wiederum hat mich erinnert an Gran Torino und Clint Eastwood. So von diesem Einsiedlertum in einer eher schlechteren Gegend.
Ja, so ist es auch aufgezogen. Er wird dann eben durch diese Jugendlichen und dadurch, dass er mitkriegt, dass denen eben irgendwas zustoßen wird durch diesen Gangsterboss, wird er da so ein bisschen mit reingezogen und zieht dann mit seinem Vorschlaghammer los.
Aber er spielt so ein bisschen den Wortkarken. Also er ist jetzt nicht so der...
Ja,
also eben. Brooklyn Nine-Nine, der Charakter, unterscheidet sich schon extrem.
Das soll, glaube ich, auch primär Drama, Action, sonst was sein.
Mhm.
Also ich glaube, lustig wird das nicht.
Nee, also zumindest nicht freiwillig.
Ja, es könnte schon sein, dass der unfreiwillig lustig wird, weil da er ja in den USA schon den Kinostart hatte, gibt es tatsächlich auch schon Metascore und Co. Und Metascore liegt tatsächlich bei 27.
Boah.
Und interessant sind auch die Rotten Tomatoes Bewertungen, weil da gibt es immerhin schon 15 Rezensionen von Kritikern und die vergeben ganze 0% Empfehlung.
Was? 0%?
0%.
Das ist ja hammerhart.
Von den 15 Leuten empfiehlt keiner, diesen Film zu gucken, vergeben durchschnittlich 4 Punkte von 10.
Wollen wir ihn jetzt aus Prinzip einfach mal blind empfehlen?
Nachdem wir ihn noch nicht gesehen haben, halte ich das für keine gute Idee.
Nachdem 15 Leute ihn nicht empfehlen, halte ich für keine gute Idee.
Nein.
Okay.
Ja.
Haben wir Bock drauf, ist jetzt die große Frage.
Also, ich mag Terry Crews ja wirklich gerne und allein deswegen könnte es sein, dass ich mir den irgendwann angucke.
So richtig schlecht fand ich den Trailer ehrlich gesagt nicht. Also, so ein bisschen hatte der was.
Echt? Also, auf mich hat es schon sehr cheesy gewirkt.
Fandst du cheesy und trashy?
Ja.
Weiß nicht, ich fand den...
Allein dann auch so vermeintliche Stilelemente, wie diese schwarzen Ränder, die so ein bisschen einen auf Fischoptik machen sollen.
Mhm.
In manchen Sequenzen, wo ich mir denke, so wollte jetzt ein, also soll das jetzt Blair Witch sein oder was, weißt du, so, das wirkte auf mich so planlos zusammengewürfelt irgendwie.
Okay.
Also auch optisch von der Bildsprache her insgesamt so, das war für mich irgendwie nicht, da nicht erkannt war, worauf das jetzt hinaus soll.
Fiel mir jetzt nicht negativ auf, aber.
Na.
Sah halt aus wie so ein kleines, dreckiges, brutales Filmchen, vielleicht Gran Torino in brutalerer Version, so kam es mir vor.
Okay.
Und, ich fand auch immer, ich mag auch immer so dieses Compton-artige Setting so von diesen Häusern,
hey,
mit den Gangstern in der Gegend und so, wo du halt irgendwie nicht mal irgendwie nach Sonnenuntergang da den Fuß vor die Tür setzen solltest.
Das hat ja auch schon in vielen Genres funktioniert, also nicht nur jetzt so im Drama-Bereich. Ich meine, guck dir Friday an, das ist ja auch so. Ja,
klar.
Und hier habe ich aber noch nicht mal das Gefühl, dass die Gegend wirklich eine große Rolle spielt.
Fandst du?
Ja.
Na, doch, also das Setting war schon wieder das, was mir gefallen hat, wo ich gesagt habe, das ist so der positive Aspekt, den ich daraus nehme.
Okay.
Aber kann schon sein, dass es so ein Direct-to-Video-Ding gibt, also die Rezension, also die, beziehungsweise die Bewertung, die du ja genannt hast, die klingen ja nicht so verlockend.
Nee, bis jetzt nicht.
Ja.
Aber, wer weiß, gab auch eine Zuschauerbewertung vereinzelt auf IMDb, der fand den Film super.
Der fand ihn super.
Der sagt doch, ich weiß überhaupt nicht, was die alle haben. War ein solider Film.
Naja, gut.
Ja.
Deswegen, jeder, wie es mag.
Eben.
Könnte natürlich sein, dass derjenige... You know, it's just easier to
call you stupid. Oder so.
Vielleicht ist auch der einzige stupid.
Tja, wollen wir ihm mal nicht unterstellen. Wir haben ihn noch nicht gesehen. Aber...
Wir meinen jetzt den Rezensenten. Den Rezensenten. Wir wollen ihn nicht unterstellen. Wir haben ihn ja bisher noch nicht gesehen. Wir wissen ja gar nicht, wer das ist.
Das sowieso. Du der meinst, eine, wenn wir ihn gesehen hätten, dann dürfen wir über ihn auch sagen, dass er stupid ist.
Richtig, nein. Dann sieht er auch wirklich dämlich aus. Dann können wir sagen so, okay, du bist einfach scheiße.
Ja. Aber eben, wir haben den Film ja noch nicht gesehen, deswegen mal gucken. Vielleicht sprechen wir da irgendwann nochmal drüber.
Ich habe auch zu Lee nie gesagt, dass er irgendwie dumm ist, bevor ich ihn gesehen habe.
Na dann.
Also, weil sonst, das wären ja Vorurteile, wenn ich es vorher gesagt
hätte. Bevor du mich gesehen hast, kanntest du mich ja nicht.
Genau, und als ich dich zum ersten Mal getroffen habe, habe ich gesagt, okay, der ist doof.
So schnell kann es gehen.
Ja, so war das.
Wunderbar. Wir haben auch noch einen zweiten Trailer geguckt.
Und der zweite Trailer startet in den USA schon am 31.01.
Das war ja auch schon.
Das ist schon vorbei, das ist richtig. Aber... Ähnliches Szenario hier in Deutschland. Kein Plan, wo der kommt und wann er kommt. Wir reden von dem Film Gretel and Hansel. Und diesen Film Gretel and Hansel, ich habe mich nicht versprochen, es ist nicht die falsche Reihenfolge. Wahrscheinlich hat man diesen Titel gewählt, damit man ihn nicht mit dem Hansel und Gretel verwechselt, der mehrfach verfilmt worden ist. Und dann mit Jeremy Renner und Gemma Arterton.
Den mochte ich sehr.
Der war cool, ja. In Babelsberg gedreht, richtig?
Ja, richtig. Da hat ein Freund von mir Stunts gemacht.
Na, und ich kenne den DJ, der da aufgelegt hat bei der Filmpremierenparty.
Ja, Filmpremierenparty. Also mein Freund ist der für Jeremy Renner aus dem Baum gefallen ist.
Das mag ja sein.
Da haben die tatsächlich auch eine Menge verbaut bei der Szene.
Okay.
Weil du hängst an so einem Flaschenzug und da ist halt ein Gegengewicht und der Typ hält das Gegengewicht.
Mhm.
Und du wirst dann halt runtergelassen und kurz vom Boden wieder abgebremst. Und die haben das gefilmt und der Typ hat gepennt in dem Moment. Der hat halt einfach komplett verpasst, das wieder festzuhalten.
Alter.
Und der ist halt ungebremst, Kopf voraus, auf den Boden geknallt.
Hat er seinen Job noch behalten?
Das weiß ich nicht, aber mein Freund geht's gut. Und das war aber auch eine Nummer, wo er gesagt hat, okay, die Nummer mit den Stunts, da ist man dann irgendwann auch zu alt für.
Hat er dann gelassen?
Ja, so ziemlich.
Das auf jeden Fall, das klingt auf jeden Fall ziemlich schmerzhaft.
Ja, aber wenn man sich die Szene in Zeitlupe anguckt, erkennt man auch, dass es nicht Jeremy Renner ist.
Naja.
Wie auch immer.
Na gut, wenn du in den 80er Jahren irgendwelche Filme gesehen hast, da kann das kein einziger von den Darstellern da irgendwie
einen
Stunt machen.
Nein, aber mich hat es nur sehr interessiert.
Das ist so geil bei Spaceballs, wie sie das verarscht haben, oder? Wo du dann so durch die Tür springst und da ist so ein Typ im Schnäuzer und so. Das ist so lächerlich.
Ja. Nein, aber ich habe mir die Szene halt genau angeguckt, weil ich eben von der Aktion wusste und dann gucken wollte, ob das auch der Take ist, der im Film ist.
Und du hast dir das dann auch so in Zeitlupe so reingezogen, oder?
Ja, klar. Naja, weil er sich ja so dreht und dann irgendwann erkennst du ihn halt. Aber
mega.
Wie auch immer. Jetzt haben wir...
Dafür habe ich Gemma Arterton zum Tanzen gebracht, aber das habe ich schon erzählt.
Ja.
Ja. Mache ich jetzt nicht nochmal.
Nein, und wir wissen, dass du sie toll findest.
Und sie mich.
Und natürlich.
You're the DJ, you are awesome. You are fucking awesome.
Na dann.
Ich bin fucking awesome. Mach das mir erstmal nach.
Damit ist es offiziell.
Das ist die hübsche Gemma zu mir sagt. Ja. Ja. Und deswegen nicht Hänsel und Gretel, sondern es geht um Gretel und Hänsel von 2020.
Und ist das jetzt sowas wie eine Fortsetzung oder wie darf ich mir das vorstellen?
Du darfst dir so vorstellen, dass es eher eine düstere Variante der Hänsel und Gretel Märchengeschichte ist, die nichts mit den bisherigen Verfilmungen zu tun hat, sondern die einfach mal das Ganze etwas horrormäßiger anpackt.
Ein Reboot.
Ein Reboot. Ein Fantasy-Horror-Thriller. Das sind die Genres, die hier aufgeführt werden. Regisseur ist ein Oz Perkins. Der hat tatsächlich einige Schauspiel-Credits, aber hat als Regisseur und als Autor noch nicht so viel gemacht. Aber als Schauspieler hat er irgendwie bei Star Trek mitgemacht und bei Legally Blonde, also Natürlich Blond.
Mhm.
Und hat insgesamt so 20, 30 Schauspiel-Credits. Also der war eher vor der Kamera unterwegs. Und die einzige Hauptdarstellerin, oder beziehungsweise von den Darstellern, die ich kenne, weil Hänsel und Gretel sind ja relativ jung, die haben jetzt nichts gesagt, die beiden.
Wobei jetzt die Hedi... Gretel sehr viel älter ist als Hänsel.
Ja, stimmt. Die ist in dem Fall auf jeden Fall die ältere Schwester. Aber kanntest du die?
Nee. Ist mir dann schon mal gleich mal aufgefallen, dass sich diese Diskrepanz im Vergleich zu den Märchen, die man da so kennt, oder eben den bisherigen Verfilmungen, gab es da einfach einen großen Altersunterschied.
Das stimmt.
Ja.
Aber wie sich das auf den Film auswirkt, wissen wir natürlich nicht. Die einzige, die ich schon mal gesehen habe vom Gesicht, das war diese Alice Creech, die Hexe spielt.
Okay.
Und Alice Creech habe ich nachgeschlagen, die spielt unter anderem bei The OA, spielt die eine größere Rolle.
Ah,
und aktuell auch bei Carnival Row. Ich weiß nicht, ob du da schon mal irgendwie eine Episode gesehen hast.
Nein, aber aus The OA kenne ich sie tatsächlich.
In The OA hast du sie schon gesehen. Ja. Ich wusste auch, das Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe ja auch die erste Staffel gesehen.
Ja, aber die funktioniert natürlich gut als Hexe.
Ja, als Hexe funktioniert die sehr gut. Definitiv.
Ja.
Und es ist halt extrem ein düsterer Trailer und sehr dark und jetzt nichts, womit ich jetzt mit meinem kleinen Neffen unbedingt reingehen würde und sage hier, Grimms Märchen. Grimms Märchenstunde.
Nee, aber inhaltlich ist es trotzdem das, ne? Die beiden kommen auf so ein Haus zu, das creepy aussieht. Jetzt nicht das klassische Lebkuchenhaus, aber...
Nee, sieht ein bisschen anderes Design auf jeden Fall.
Kommen dann über die Hexe da rein und kriegen dann erstmal eine Menge zu futtern und dann wird's creepy.
Ja. Werden da eingeladen, so als VIP-Lounge-Gäste, dürfen sie in das Hexenhaus rein und dürfen da an dem feinsten Tisch Platz nehmen und kriegen ihr Essen serviert.
Ja, kriegen eine Menge Essen aufgetischt. Und dann schnappt sich die Hexe schon ein Haar von Hänsel und dann wird's eben entsprechend creepy. Und dann ist auch nicht wirklich groß handlungsmäßig zu verfolgen, was dann da passiert. Also, weil das eine Aneinanderreihung von seltsamen...
Von Creepiness.
Ja, genau.
So ähnlich wie unser Podcast. Eine Aneinanderreihung von Creepiness.
Genau.
So würde ich es wahrscheinlich in die Frankfurter Allgemeine schreiben als Kurzkritik.
Okay.
Okay. Kann ich loslegen?
Gar nicht mal so schlecht.
Ja, gar nicht mal so schlecht. Wie fandst du denn das Ganze, Lee?
Hey, also mit dem ersten Bild ist für mich schon klar, dass das ein Horrorfilm ist. Weißt du hast diese entsättigten Farben. Die Rottöne stechen stärker raus. Die Farbigkeit ist einfach die für mich so extrem Klischee-Horror ist.
Ja.
Das ist dann eben diese Sorte Horror, mit der ich nichts anfangen kann. Weil wird mir keine große Geschichte erzählt.
Weil da waren jetzt zum Beispiel keine Jumpscares in dem Trailer oder so Sachen, wo man sagt, okay, das ist jetzt so dieses wirklich auf Ekel oder Schrecken, sondern das ist einfach nur düster, fand ich.
Nee, sehe ich einen Ticken anders. Weil auch im Trailer der war so geschnitten, dass du dann eben auf den Schnitt diesen Schrei hattest und oder irgendwelche Tiergeräusche und so weiter. Also es ist schon, geht schon ein bisschen in die Richtung. Und klar wurden wir jetzt im Trailer nicht groß erschreckt, aber was man da gesehen hat, dass sie sich dann irgendwelche Sachen aus dem Mund zieht und halt so vermeintlich ekelhafte Sachen.
Vermeintlich.
Ja, also weißt du, ich meine, es ist nicht groß unheimlich, aber es ist eben, es gibt mir mal so gar nichts.
Okay.
Also ich wüsste echt nicht, warum ich mir das angucken soll.
Ich fand hier den Creepiness-Faktor tatsächlich etwas höher als den Horror-Faktor. Also dieses Zusammenzucken oder dieses Schocken, was manche Horrorfilme ja gut hinkriegen mit irgendwelchen Szenen, habe ich hier eher zweitrangig angesehen, sondern fand halt eher so, der geht so auf diese, ich will jetzt nicht irgendwie so eine krassen Beispiel wie Guillermo del Toro oder so jetzt irgendwie rauskramen, aber hat mich eher daran erinnert, als jetzt an so klassischen Horrorfilm.
Ja, aber ich glaube, wir sprechen vom Gleichen. Also ob du das jetzt Creepiness nennst oder Horror, das ist für mich die gleiche Schiene. Also dieses eben mit diesen Bildern diese Art von Stimmung zu erzeugen und dass man das dann total unheimlich und ekelhaft finden soll.
Ja.
Auch wenn das jetzt nicht auf diese Schreckmomente abgeht, aber es ist trotzdem für mich so eine ähnliche Schiene.
Okay.
Das gibt mir halt nichts groß. Also klar, dann findest du halt das eine so ein Ticken ekelhafter als das andere, aber das wurde jetzt zum Beispiel eben, haben wir neulich mal drüber gesprochen, bei Servant zum Beispiel gibt es eben auch Momente, wo Sachen super ekelhaft dargestellt werden, aber sie sind Teil von so einem sehr realistischen Szenario.
Mhm.
Und dadurch hat das, finde ich, eine sehr viel krassere Wirkung, als wenn du eben eh in so einem Märchen bist.
Okay.
Und den Vergleich zu Del Toro finde ich komisch.
Warum?
Warum?
Warum findest du ihn komisch? Warum, warum, drum, warum? Das war meine beste grobe Imitation, die ich hinkriege.
Warum, warum, drum, warum? Nicht weh. Geil. Nee, ist für mich eine komplett andere Baustelle.
Okay.
Guillermo del Toro, der erzählt Märchen, die mitunter auch unheimlich sind, aber also klar kannst du jetzt sagen, hey, der Typ hat seine Augen in den Händen bei Pan's Labyrinth und so weiter und das ist auch nicht groß anders.
Mhm.
Aber der ist ja Teil von so einer Fantasiewelt, in der dieses Mädchen ihre eigentliche Geschichte erlebt.
Klar. Und vielleicht interpretiere ich auch hier zu viel hinein, aber es sollte jetzt natürlich nicht heißen, dass der Film die Klasse erreicht, die Del Toro in seinen Film reinbringt oder erst recht irgendwie Pan's Labyrinth jetzt da irgendwie Konkurrenz macht. So weit wollte ich jetzt nicht gehen. Aber
ja, was ist, wäre Pan's Labyrinth sagen, für dich auch, wäre das ein Horrorfilm für dich?
Nee, aber ist der hier auch nicht. Der ist für mich auch kein klassischer Horrorfilm.
Da wird wahrscheinlich erst Mystery hat, draufstehen.
Naja, Gretel und Hänsel ist für mich halt vom Trailer, nur vom Trailer und vom ersten Eindruck ist er für mich mehr Pan's Labyrinth als The Grudge.
Okay.
Das meine ich.
Ja, aber jetzt mal rein, wenn du das Bild nimmst von diesem Haus im Wald mit dem Laub drumherum, das ist für mich gleich so ein bisschen Evil Dead, weißt du?
Ja, klar, Evil Dead und tausend andere Filme haben das schon vorgemacht. Also das
eben, so. Und eben auch mit den Farben und der Stimmung, die da erzeugt werden soll, so, das geht für mich eher in die Evil Dead-Richtung.
Naja, steht halt Horror und Fantasy drauf. Wie hoch die Anteile da sind, können wir erst einschätzen, wenn wir den Film letztendlich gesehen haben, beziehungsweise falls wir den sehen. Aber, und auch hier sind die Bewertungen nicht besonders prall. IMDb ist bei 5,9, weil, wie gesagt, der Film läuft schon und es gibt auch die ersten Bewertungen. Rotten Tomatoes 56%. Die Audience allerdings ist bei 16.
Ui.
Also, die straft den Film auch eher ab.
Wow. Das
klingt jetzt nicht so positiv.
Nee, wobei, also, in den paar Tagen, die der jetzt läuft, kann ja noch nicht so viel zusammengekommen sein, aber das ist trotzdem hart.
Naja gut, die 16% setze ich zusammen aus 226 Votes. Also
ja, aber eben, das ist ja überschaubar.
Ist überschaubar, aber
ist trotzdem eine deutliche,
die Tendenz kann man schon mal erkennen.
Ja. Steht da ein Durchschnittswert dabei?
Da steht auch ein Durchschnittswert, der ist bei 1,95.
Uff. Okay.
Und was die 56% angeht, sind wir bei einer 6,12.
Okay. Ja, also das ist schon
also in Rotten Tomatoes
sehr im unteren Mittelmaß.
Fresh 27, Rotten 21 Personen.
Ja.
Ja. Unteres Mittelmaß. Du guckst den nicht?
Nein.
Ich
verspreche ich dir.
Würde es nicht ausschließen, dass ich mir den nicht angucke.
Du würdest es nicht ausschließen, dass du dir den
nicht anguckst. Ich wusste, dass du es nicht gehört hast. Ich würde nicht ausschließen, dass ich ihn
mir angucke. Ich höre dir zu, Guess. Kannst du mal sehen.
Du wartest noch einen Fehler von mir, um dann zu sagen, hier
English, motherfucker, do you speak it?
Genau.
Sowas.
Nein, ich meine, ich bin ein aufmerksamer Zuhörer.
Aufmerksamer Zuhörer.
Oh ja.
Okay, also Lee können wir damit nicht unterm Ofen vorlocken. Lee braucht dann eher hier Lee.
If I'm lucky, I'll find myself a nice white woman with a flat booty who will listen to my problem.
Genau.
Während ich mir diesen geilen Horrorfilm angucke,
mache ich das.
Suchst du dir White Woman mit einem flat booty?
Echt nicht.
Das ist so ein guter Plan.
Sowas von nicht. Aber ja. Riesenplan, Guess. Ja. Riesenplan. Gut. Also wegen mir müsst ihr euch den nicht angucken. Aber wenn den Film jemand toll finden sollte, wieder erwarten, dann ey, bitte, sagt mir gerne warum.
Wir wollten euch ja nur erstmal auf den Trailer hinweisen. Ihr könnt euch ja den Trailer angucken und dann mal auch euren Senf dazugeben in unseren Kommentarspalten und in allen möglichen, ob bei Insta oder bei Facebook, wo ihr kommentieren könnt.
Er hat Spalten gesagt. Hihi.
Ja. Und da mal sagen, was ihr davon hält. Haltet.
Es läuft heute bei dir, ne?
Ja, Entschuldigung.
Das ist on fire.
3 Stunden Schlaf zeigen hier ein Tribut auf jeden Fall.
Oh meine, nein, er hat nur 3 Stunden geschlafen.
Ja, meine Skireisezeiten sind vorbei. Ich bin Matschepampe im Kopf. Aber Lee ist wieder back, ja?
Ja.
Nicht mehr das Häufchen back in Elend.
Business, Alter. Ey, meine Stimme ist schon fast wieder die alte.
Fast wieder die alte, genau. Nicht mehr so dieses röchelnde Häufchen nee. Elend da.
Ja. Nee, geht wieder einigermaßen gut.
Cool.
Insofern läuft. Fürs Podcasten reicht's.
Fürs Podcasten reicht's.
Ja.
Dann lass uns jetzt mal den hier machen.
Oh ja.
Unser letztes Los.
Sehr schön. Ich bin sehr gespannt, Guess. Ich bin sehr gespannt.
Ich bin auch super gespannt. Ich kann dir eins sagen. Dein Beispiel, was du gebracht hast mit Cowboys vs. Aliens, ist wahrscheinlich das beste Beispiel, was man für diese Loskategorie ja. nennen konnte. Weil ja. alles, was ich hier rausgesucht habe, ist mehr oder weniger ein Stretch, wo man sagt...
Ist ja, bei mir genauso.
Mal gucken, was du sagst. Bei dir genauso?
Fair enough, Guess, das ist bei mir genauso. Das kann man wahrscheinlich in den meisten Fällen kann man das auch anders sehen.
Also mir ist ein extrem offensichtlicher Film natürlich auch sofort eingefallen. Den habe ich allerdings noch nicht gesehen. Den habe ich nicht mehr auf der Watchliste bei Amazon.
Witzig, ich auch.
Ist wahrscheinlich derselbe.
Ich bin gespannt.
Fängt er mit S an?
Nein.
Okay, dann reden wir von 2 verschiedenen. Ich meine Stolz und Vorteil und Zombies.
Okay.
Das ist nämlich ein krasser Mashup aus einem Kostümfilm und ja. aus einem Zombiefilm. Und den Film habe ich auf meiner Wunschliste bei Amazon und das ist natürlich ein prädestiniertes Beispiel für diese Loskategorie, aber den
hast
du jetzt
geguckt. Nicht auf deiner Liste.
Den habe ich nicht auf der Liste, weil den habe ich nicht gesehen. Also ich kann
ja, aber
nicht
man kann ja stehen. Trotzdem wissen, dass es ein Genre-Mix ist. Dann kann man natürlich nicht wissen, ob es gut oder schlecht gemacht ist. Aber
ach, du würdest hier Filme nennen, jetzt nur aus Genre-Mix-Gründen, ohne zu wissen, ob die geil sind?
Also bei dem einen bilde ich mir ein, dass er geil sein muss, weil er ist Oscar-nominiert gewesen und ich glaube sogar ausgezeichnet. Und ich weiß, dass es halt ein ganz krasser Mix ist.
Okay.
Waltz with Bashir von 2008.
Ja,
weil das ist ja Doku, Geschichte, animiert, Fiktion, alles gemixt.
So. Aber selber nicht gesehen.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Das ist krass. Ich habe in der Loskategorie, glaube ich, noch nie einen Film genannt, den ich irgendwie selber nicht kenne.
Aber der würde mir halt, der ist mir relativ schnell eingefallen, weil ich den immer auch sehen wollte.
Okay.
Aber es nie gemacht habe bisher.
Ich bin dann, wo du meintest, Cowboys vs. Aliens, habe ich sofort an Stolz und Vorteil und Zombies gedacht, aber dachte so, okay, ich weiß nicht, ob der gut ist, deswegen würde ich den jetzt hier nicht nennen. Habe ihn dann außen vor gelassen.
Ich habe hier auch nicht nur Filme, die ich wirklich gut finde, oder? Ja,
okay,
überwiegend, aber eben, also ich habe...
Stimmt, war ja auch keine Voraussetzung direkt bei denen, aber ich mag tatsächlich alle.
Ja, bei mir sind es nicht alle, aber die meisten.
Ich habe keinen Film hier drauf, wo ich sage, dass... den würde ich jetzt nicht empfehlen. Die sind alle,
doch,
die sind alle stark.
Habe ich bei mir auf jeden Fall welche drauf.
Du hast ja mehr als ich, oder?
Ich glaube ja.
Du bist bei,
soll ich anfangen?
29 oder?
Nein, das sind glaube ich 12 oder so.
Ach, du bist bei 12? Na, dann ja, sind wir ja gleich auf. Ach so, doch 35. Sorry.
15 sind es. Und der einen davon habe ich gerade schon genannt, eben Waltz with Bashir.
Ach so, einfach mal einen davor geschmissen.
Ja, Pam. Ja.
So. Dann komme ich jetzt mit Cowboys vs. Aliens.
Ach, Guess.
Mensch. Ja, komm, dann fang an. Da hast du 2, 3 mehr als ich.
Pass auf.
Nimm mir jetzt wahrscheinlich gleich einen weg.
Logan von 2017.
Logan ist stark. Den habe ich zum Beispiel nicht genannt. Obwohl er mir auch in den Kopf gekommen ist, weil ich ihn noch nicht gesehen habe.
Ah, du hast ihn noch nicht gesehen?
Nee.
Okay. Gibt es ja auch eine Schwarz-Weiß-Fassung von, ne?
Also stimmt, die haben, ja.
Übrigens, Schwarz-Weiß-Fassung.
Parasite.
Parasite.
Richtig, da kommt jetzt ein Schwarz-Weiß-Fassung.
Wir sind auf Zack, Alter, das ist ja unglaublich.
Ach, sowas von.
Wahnsinn.
Das sind also, die 3 Stunden.
James Mangold hat Regie geführt. Und das ist für mich echt ein geiles Beispiel für einen Genre-Mix, weil das ist zweifelsohne ein Superheldenfilm.
Unterscheidet sich aber von allen anderen, wie ich gehört habe.
Definitiv, weil er eben auch ein Western ist.
Ah, cool.
Und das finde ich in diesem Fall wirklich sehr gelungen. Und ist damit auch für die Figur von Wolverine ein fetter Film und so weiter. Also der ist in vielerlei Hinsicht echt gut. Sehr sehenswert.
Okay.
Definitiv eine Empfehlung. Und wie gesagt, nicht jeder von dieser Liste ist es. So, jetzt darfst du.
Da hast du mit einem Empfehlenswerten angefangen.
Ja.
Gut, dann komme ich mit einem schwedischen Film aus dem Jahre 2008. Und zwar Let the Right One In.
Ah, habe ich noch nicht gesehen, will ich unbedingt sehen.
Ist ein Megafilm.
Ja.
Gab auch ein Remake 2010 mit Chloe Grace Moritz. Eine amerikanische Version.
Den aber will ich nicht sehen.
Nee, ich rate dir auf jeden Fall die schwedische Version eben vorzuziehen.
Weil habe ich schon so viel drüber gehört.
Der ist toll.
Der ist toll, ne?
Das ist ein Coming-of-Age-Film.
Ja, und ein Zombie-Ding, ne?
Nee.
Nicht Zombie.
Vampirfilm.
Vampirfilm, ja.
Aber halt in so einer Plattenbausiedlung. Und total realistisch gehalten und halt so eine Liebesgeschichte, aber gleichzeitig irgendwie auch so ein Coming-of-Age-Ding und halt krasse Vampir-Story. Mhm. Und auch so diese Thematik, wie der Vater nicht mit dieser Vampirtochter umgeht und so. Also es ist halt auf jeden Fall das bessere Twilight, wenn ich es wenn euch aussuchen könnte, dann guckt lieber Let the Right One In. Das ist von 2008. Der ist wirklich
ja, ich habe da auch schon viel drüber gehört und den will ich auf jeden Fall auch sehen.
Ja, mega hoch gelobt damals. Ja. Will ich auch sehen, sagt er nach 12 Jahren.
Ey, Alter, also ich meine, das haben wir hier andauernd. Wenn
The Pile of Shame, der sogenannte Pile of Shame.
Also du hast auch immer noch eine Menge Lücken und egal, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Es wird nie passieren, dass ich alles, was ich sehen möchte, gesehen habe.
Hätten wir auch kein Podcast-Material mehr, wenn wir das alles schon gesehen hätten. Wäre ja langweilig.
Ja, warum? Dann könnten wir immer noch über alles sprechen, was wir gesehen haben. Da sind wir dann
ja, aber auf jeden Fall noch ein paar Jahre mit
beschäftigt.
Wäre ja schade. Stell dir vor, wir würden alle Filme kennen, die es gibt. Die wo gibt.
Ja, dann könnten wir uns jetzt alles, was neu rauskommt, gucken und hätten in ein paar Jahren wieder das gleiche Problem, dass wir es nicht schaffen, alles zu gucken, was wir sehen wollen.
Mag sein. Sei denn, Netflix hat auch so viel Material. Ich
habe überlegt, wie sich das zeitlich verhält, ob das überhaupt hinhaut.
Ich habe gerade überlegt, ja, ob das hinkommt mit dem Zeitkontinuum.
Guck mal, ich meine, hier, David kann jetzt schon nicht mehr alles sehen, was er gekauft hat mit seinen 10.000 Blu-rays.
Ja, wenn er so Gene Hackman-Alter erreicht, dann...
Nee, hat er doch neulich mal ausgerechnet, oder nicht?
Ja, er müsste 120 werden oder so.
Ja, siehst du, also.
Weil weißt du, dass er nicht 120 wird?
Ey, ich wünsche es ihm.
Ja.
Hier.
Ja, ich wünsche es ihm auch hier. Aber er frisst schon eine Menge Burger auf jeden Fall dafür.
Ah, David, weniger Burger fressen.
Weniger Burger, dann schaffst du deinen Film. Dann mach du mal jetzt den nächsten.
Okay, pass auf. Den finde ich nämlich auch ziemlich gut. Nicht nur als Film, sondern auch als Nennung hier. Punch Drunk Love.
Nein, hast mir einen weggenommen.
Von 2002.
Alter, jetzt nimmt er mir noch von mir welche weg.
Oh, Regie von Paul Thomas Anderson.
Ja, den habe ich natürlich auch.
Und den hast du demnach auch gesehen.
Na,
aber und hallo. Was ist es für dich für ein Mix? Weil ich finde, da ist so viel drin.
Da ist eine Menge drin. Da ist unter anderem auch 50er, 60er Jahre Musical, Screwball-Tribut drin.
Screwball-Comedy auch.
Genau, da ist das Romance, das ist eine romantische Geschichte.
Eine Rom-Com ist es auch. Es ist aber auch irgendwo so ein psychologisches Drama,
ja,
weil es halt um sein Kopfding geht.
Auch so, wie er dann ausrastet plötzlich.
Eben.
Das ist ja dann also, so eine Szene, wo du denkst, Alter, okay.
Das ist echt, das ist auch der Film, der mir Paul Thomas Anderson sehr schmackhaft gemacht hat.
Oh, Paul Thomas Anderson hat mir... Der hat mich schon mit seinen ersten Filmen überzeugt. Also ich war immer ein großer Fan von ihm. Also ich mochte immer alles, was er gemacht hat. War das nicht, sein erster Film war doch Boogie Nights. Danach kam Magnolia und dann kam Punch Drunk Love.
Du hast recht. Boogie Nights war natürlich viel geiler nochmal.
Also der war natürlich großartig.
Ja, klar. Insofern, wobei, ich muss gestehen, nach Boogie Nights habe ich mich nicht sofort nach dem Regisseur erkundigt und geguckt, was der noch so gemacht hat. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass das sein erster Film war. Aber klar, Boogie Nights ist ein Meisterwerk.
Absolut. Und ich bin auch Riesenfan von Magnolia, also ich mochte den auch sehr. Hast du den gesehen?
Nee, der fehlt mir.
Der ist, also kommt nicht ganz an Boogie Nights ran, aber ist ein großartiger Film und natürlich auch wieder so ein Ensemble-Film, wo er aus Tom Cruise und Konsorten schauspielerisch einfach so eine krasse Klasse rausholt, wo du denkst, so, Alter, okay, der Typ ist wirklich talentiert, der Regisseur. Also.
Ja, weil eben hier auch, ne? Adam Sandler in einer Rolle.
Genau.
Also bis dahin hat er nun wirklich Happy Gilmore und Konsorten gemacht und war noch nie, das war für mich definitiv das erste Mal, dass ich Adam Sandler in einer anderen Rolle als so einen kompletten Vollidioten gesehen habe.
Und ich meine, er wird ja hochgelobt gerade bei Uncut Gems.
Genau. Und
wird ja gerade auf Netflix gestreamt und er hat schon vorher hier eine ernsthafte schauspielerische Leistung hingelegt.
Er hat ja auch davor schon mal diesen Film mit Seth Rogen gemacht, wo er Krebs hat.
Genau.
Und also er hat auch schon oft bewiesen und hier eben war das für mich echt der Startschuss, wo er das erste Mal gezeigt hat, dass
Rain
er definitiv
anders auch
kann.
Mit Jamie Foxx, wo er diesen psychisch Kranken gespielt hat.
Ja.
Jamie Foxx ihn behandelt, also schon mehrfach.
Ja, ja.
Deswegen, eben. Leute tun so, als hätte er jetzt zum ersten Mal irgendwie eine ernste Rolle gehabt, also so war es ja nun nicht.
Eben, aber so, ne, da kannst man sehen, wie der auf das Comedy-Ding reduziert wird, das ist schon krass.
Definitiv.
Naja.
Darf aber auch nicht so viel Schrottfilme auf Netflix veröffentlichen.
Ja, und hat jetzt schon wieder einen neuen Deal gemacht, ne? 4 neue Filme nochmal, also.
Ja gut, wenn die jetzt natürlich so in die Kerbe schlagen, dann ist ja okay, aber wenn es jetzt wieder diese komischen Komödien sind, wo du denkst, so, Alter, okay, warum habe ich mir das angeguckt? Naja.
Ja. Du bist dran.
Okay, dann komme ich jetzt mit einem Film von 2017, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass du den gesehen hast, nämlich Killing of a Sacred Deer.
Du weißt, dass ich den nicht gesehen habe, wir hatten es da schon mal von.
Ach so?
Ja.
Dann hatte ich das wohl im Unterbewusstsein. Vom guten Yorgos Lanthimos.
Ja,
der Grieche,
auch ein Film, den ich sehen will.
Der unter anderem The Favorite auch inszeniert hat. Und
Colin Farrell, ne?
Solltest du dir angucken, genau. Colin Farrell spielt die Hauptrolle, Nicole Kidman ist noch dabei.
Ja, ja, will ich sehen.
Und es ist ein krasser Genre-Mix, weil er fängt an wie ein Drama, aber alle Hauptfiguren agieren so ein bisschen robotermäßig, also so relativ emotionslos und so. Das ist so nicht so, du hast irgendwie so eine gewisse Distanz, wie die Figuren spielen halt. Die spielen halt alle so, als wären es so, als wären es halt so künstliche Terminatoren so.
Okay.
So ein bisschen wie Ex Machina, so. So bewegen die sich in dem. Und dann wechselt das Ganze irgendwie zu so einem Psychodrama und geht dann sogar in den Horrorteil irgendwie in der zweiten Hälfte, wo du denkst so, Alter, okay, wo ist der Film denn jetzt gelandet? So. Also er hatte die ganze Zeit so ein bisschen was Mysteriöses, fängt aber, wie gesagt, an als zwischenmenschliches Beziehungsdrama und landet dann komplett in der Psychothriller-Horror-Ecke. Also ein ziemlich, ziemlich krasser Genrewechsel dann im Laufe des Films. Fand ich gut.
Geil. Ja, klingt gut.
Also ist ein talentierter Typ. Olli Yorgos. Den kann man sowieso beobachten, aber den haben viele Leute auf dem Schirm, also alles, was der macht.
Was hat er danach gemacht?
Nach The Killing of a Sacred Deer hat er The Favorite gemacht, das war sein letzter Film. Aber er hat zum Beispiel auch diesen Lobster-Film gedreht, den ich noch nicht gesehen habe und der auch sehr hochgelobt ist.
Ich weiß, ja, will ich auch sehen.
Ja, den will ich auch sehen. Was sehr ungewöhnlich bei dem Film ist, der ist ja nie auf Blu-ray erschienen. Von The Lobster gibt es tatsächlich nur eine DVD-Version.
Ach.
Ja, weil du denkst, okay, jeder Film, der irgendwie neu rauskommt, kommt auf Blu-ray und auf DVD raus.
Ja.
Da gab es nur eine DVD vorne immer. Also den
hierzulande meinst du jetzt oder generell?
Überall, da gibt es keine Blu-ray. Ohne Scheiß, fand ich auch krass. Ja, weil ich versuche immer die Blu-ray zu kriegen.
Ja, ja,
Google, klar. Google und gibt's nicht.
Strange.
Das fand ich auch sehr ungewöhnlich bei The Lobster.
Okay.
Habe ich bei einem anderen Film so, glaube ich, noch nicht erlebt.
Na gut.
Also klar, bei Filmen, die irgendwann mal auf DVD released worden sind und wo es dann keine Blu-ray-Veröffentlichung gab, das hat man schon zu Tausenden gesehen, aber ein relativ neuer Film, wo es gang und gäbe ist, dass da eine Blu-ray rauskommt, dass da nur eine DVD rauskommt, obwohl es ein sehr großer Film ist.
Ja, ist ja nicht, ja.
Ja. Ungewöhnlich. Crazy.
Na gut.
Dann mach du einen.
Baby Driver von 2017.
Ja.
Regie jetzt Edgar Wright.
Sein, dass ich widerspreche. Aber da hat man schon mal eine kleine Diskussion.
Genau. Aber dieser Film ist für mich wirklich ein Mix, weil das Plakat sieht schon sehr stark nach Actionfilm aus und im Grunde ist es auch so ein klassisches Heist-Szenario.
Ja.
Aber der Film ist zweifelsohne auch ein Musical.
Das sehe ich eben anders. Nur weil der Film vollgepackt ist mit Songs, ist es für mich kein Musical.
Er ist es aber nicht nur vollgepackt mit Songs, sondern die Songs spielen insofern eine Rolle, dass er sich halt auch dazu bewegt. Entsprechend, der Film ist auch so geschnitten in den Momenten. Er ist zu der Musik geschnitten und die Bewegungen sind entsprechend angepasst und die zum Teil spielt auch noch der Inhalt der Musik eine Rolle in der Handlung. Also
naja, aber Pulp Fiction ist auch kein Musical, nur weil da jetzt in einer bestimmten Szene Uma Thurman und John Travolta da
eine Solo Sekunde, das ist eine Tanzszene.
Aber
das
eine,
ist was anderes.
Die auch in die Handlung eingewoben ist.
Und ja,
die,
und?
Von mir aus, selbst wenn der Text irgendwie, wenn du den übersetzt, ja, aber, würde der vielleicht reinpassen,
okay,
deswegen ist es kein Musical.
Noch ein Unterschied, dort läuft das Lied und hier hörst du nur das Lied und keine Umgehungsgeräusche.
Okay.
Beziehungsweise eben dann die, die in die Handlung involviert sind, in seine Bewegung, die wiederum zur Musik passt. Also ist für mich zweifelsohne Musical.
Zweifelsohne, sagst du?
Ja.
Okay. Agree to disagree. Für mich ist da null Musical. Null.
Was ist für dich denn jetzt mal der gravierende Unterschied zu Sweeney Todd? Wo du wahrscheinlich hoffentlich beipflichtest, dass das ein Musical ist?
Ja, definitiv. Das Musical, weil fast alle Hauptprotagonisten anfangen, irgendwelche Lieder zu schmettern in diversen Situationen.
Okay, und wenn er aber als Protagonist die Lieder performt, indem er irgendwie das Schlagzeug mitspielt oder das Klavier mitspielt und so weiter und dazu sich entsprechend bewegt, ist das ein Unterschied. Nur weil er nicht singt, ist es kein Musical.
Nein, das hat nicht nur mit dem Nicht-Singen zu tun, sondern es ist ja, er performt ja die Songs nicht.
Doch,
die Songs,
nein. Wie gesagt, zum Teil bewegt er sich komplett.
Ja, dazu. Er singt sie mit und er schlägt das Schlagzeug nach, aber der Song läuft ja im Hintergrund. Den Song gibt's ja schon. Ist ja nicht so, dass er den singt, dass er den performt.
Okay. Ach so, das Musical funktioniert für dich nur mit originalen Songs.
Jetzt verdreht er wieder meine Worte. Das hat nichts mit den originalen Songs zu tun, sondern er muss es schon irgendwie selber performen. Das muss irgendwie aus einem...
Aber das meine ich ja.
Musical ist für mich so, dass man...
Wie machst du es dann, wenn er nicht mitsingt, ist nicht mitperformt, oder was?
Na, nur weil einer jetzt rumtrommelt irgendwie zu einem Song, der gerade läuft auf dem Soundtrack, dann ist es für mich nicht im Musical automatisch.
Aber Alter, es ist danach geschnitten.
Ja, aber du musst mal die Hintergrundstory des Films vielleicht erklären. Dass der Typ die ganze Zeit natürlich diese Musik im Ohr hat und mitsingt und mitschwingt, weil er sein Tinnitus hat. Aber deswegen ist das Ganze nicht
wie,
Musical.
Wie das Musical handlungsmäßig begründet wird, das steht doch nochmal auf einem komplett anderen Blatt.
Also, dass hier Musik eine Riesenrolle spielt in dem Film und definitiv einen großen Platz einnimmt, da stimme ich voll überein. Also, da sage ich nichts dagegen. Aber wenn da Musical als Genre stehen würde, also die Golden Globe würde die wahrscheinlich beipflichten, wenn ich sehe, was da bei Musical und Comedy alles nominiert wird, inklusive Masiana und Konsorten. Also da ist natürlich kein Thema, aber ich persönlich würde da bestimmte Abstriche machen, was das Genre angeht, in die Bezeichnung. Aber ist ja,
na gut.
Kann ja jeder machen, wie er will.
Aber hallo.
Gut. Dann komme ich jetzt mit einer Serie. Ach. Und das ist eigentlich eine Comedy-Serie. Aber diese Comedy-Serie, über die wir hier auch schon berichtet haben, hat einfach mal sämtliche Genres einfach mal behandelt, dass ich hier Community nennen muss.
Ach so, okay.
Und Community ist ja eine klassische Comedy, aber so viele Genres, wie hier schon teilweise verwurschtelt worden sind, ja, von Stummfilm über Stop-Motion bis hin zu Kriegsfilmen und Konsorten.
Ja, aber siehst du, das ist jetzt dann, ganz ehrlich, jetzt hinkt deine Baby-Driver-Begründung erst recht
mit der
Nennung. Naja, weil in diesem Film, bei Community sind diese Stilmittel ganz klar eine Hommage an eben diese Filme.
Ja, auf jeden Fall.
Und eine Hommage macht das noch nicht zum Genre der Serie.
Nicht der ganzen Serie, aber eben. Schon der jeweiligen Folgen.
Okay.
Wenn der Schwerpunkt von der Folge irgendwie ein Kriegsszenario ist, dann ist das für mich ein krasser Mashup zwischen Comedy und Krieg.
Dann ist es für dich ein Kriegsfilm. Oder?
Nee, aber es ist ein Mashup zwischen diesen Comedy-Elementen aus der Serie, die du kennst und aus den Charakteren, und einem Szenario aus einem Kriegsfilm.
Aber sie sind ja nicht im Krieg per se, das könnte man jetzt auch wieder sagen. Es ist das Gleiche wie mit der Performt den Song nicht. Die sind ja keine Soldaten, die sind nicht im Krieg. Die spielen Krieg in einer Comedy-Serie.
Aber es ist trotzdem ein gewisser, naja gut, okay, dann nehmen die Knetfolge, wo du ein komplett anderes Genre hast, die jetzt klar. Da einbricht und so weiter. Und du hast jetzt auf einmal so ein Stop-Motion-Knetfiguren-Ding aus einer ganz normalen Comedy-Serie, wo du normale Menschen normalerweise hast in den
klar.
anderen Folgen.
Ja.
Also ich rede natürlich nur von einzelnen Folgen, nicht von der kompletten Serie.
Eben, also das meine ich. Es ist schwer aufs ganze Genre der Serie umzumünzen, weil es halt Hommagen in einzelnen Folgen sind. Aber ich weiß viele, natürlich, was
wirklich,
du meinst. Ja, hammer viele, klar.
Wirklich viele. Und wir haben ja schon gesagt, es ist hier ein kleiner Stretch, aber irgendwie muss sich Community nennen.
Verstehe ich.
Also, auch wenn klar. der Comedy-Hut irgendwie da drüber hängt.
Klar.
Aber die einzelnen Genres, die da angerissen werden, ist schon ein krasser Genre-Mashup, die ganze Serie.
Ja. Ja, das zweifelsohne, klar.
Cool.
I'll show you the tool that's most important to our survival. But fair warning, it's my penis.
Das ist doch mal ein richtiger Knopf.
Chevy Chase. Ja, so Community.
Aus Community.
Ja. So. Okay. Dann komme ich jetzt mit einem. Django Unchained. Von 2012 von Quentin Tarantino ist sehr offensichtlich ein Western.
Ja. Ich bin gespannt auf die anderen Genres, ehrlich gesagt.
Blaxploitation. Für mich auch zweifelsohne.
Ja, stimmt.
Hast du jetzt erst erkannt, oder was?
Also ich dachte, du spielst jetzt auf den Soundtrack an, der sehr offensichtlich nicht in die Zeit passt und was natürlich ein kompletter Genre-Break ist.
Ja, aber da fällt es mir schwer, das Genre dann dem Film zuzuordnen.
Ich wollte gerade sagen, das würde nicht reichen, um da jetzt irgendwie den Film irgendwie in verschiedene Genres zu packen. Eben. Aber klar, das Blaxploitation.
Nein, Blaxploitation ist da zweifelsohne mit einem Genre für mich, einfach aufgrund der Inszenierung von der Hauptfigur.
Mhm.
Und dann gibt es für mich tatsächlich auch so Grindhouse-Momente.
Grindhouse?
Ja.
Okay, nennen wir da ein Beispiel, irgendwie eine Stelle? Ohne jetzt zu spoilern?
Du bist witzig.
Spoilerfreier Podcast?
Ja, super. Wie soll ich einen Star irgendwelche Stellen nennen, ohne zu spoilern?
Du hast ihn gar nicht gesehen, du Pfeife.
Ich war auf der Premiere, du Keck.
Oh, da muss er erwähnen, dass es die Premiere war.
Ja,
weil der feine Herr.
Ja, da haben die so eine Afterparty im Felix gemacht und Herr Fox hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, auch selber aufzulegen.
Ach, da habe ich die Bilder gesehen von dem DJ, ja. Der hat die dann natürlich gepostet, wo dann irgendwie Jamie Fox da irgendwie mit dem Mikrofon steht und dann noch ein bisschen mit auflegt.
So, da war ich.
Ja, du standst zwischen den beiden, ich habe die Bilder gesehen.
Genau. Ja, ich war der Besoffene.
Ja. Die stand zwischen den beiden hat gesungen, zieh aus, du alte Scheiße. Hat alte Mickey Krause-Songs dazwischen geschmettert.
Ja, genau. Ja, Rick Ross performt, Alter. Wobei ich ja den Track von dem Soundtrack echt ganz geil finde.
Ja, auf jeden Fall. Also allgemein fand ich schon, aber habe ich dir schon mal gesagt, glaube ich, bei der Besprechung, wo wir so bestimmte Songs, die in gewissen Filmen und Serien gut eingesetzt worden sind, besprochen haben, dass ich das mag, wenn du so zum Beispiel Film hast, die in einer früheren Zeit spielen, wo es die Musik teilweise noch gar nicht gab, die aber trotzdem so eingesetzt worden sind, wo du sagst, Alter, okay, das passt so gut.
So ein Bruch und trotzdem passt es halt extrem gut.
Ja, das mag ich auf jeden Fall
super gerne.
Auch so Scores, es gibt ja auch so Scores, wo du denkst, so, Alter, okay, der Film spielt irgendwie 1920 und du hörst irgendwie im Score so, dass es irgendwie so nach Radiohead klingt und denkst so, die Musik gab es damals noch gar nicht, aber es passt trotzdem so krass.
Das machen sie ja bei Westworld so geil.
Ja, da passt es.
Intro oder selbst wenn dann irgendwann mal was auf diesem Piano gespielt wird, dass es dann halt Sweet Child of Mine ist, aber
Sympathy
halt
for the Devil und so,
im Western-Style.
Da habe ich schon an so vielen Stellen überlegt, Alter, was für ein Song das nochmal ist.
Ja, ja, so, fuck, was war das für ein Song? Ja. Also eben. Oder auch bei Happy oder Watchmen, wenn du dann diese ganz brutalen Slow-Motion-Sequenzen hast, wo aber eben Bruce Springsteen oder sonst was drüber läuft.
Ja, Mann.
Super geil.
Was ich ja extrem geil fand, und zwar ist es eine aktuelle Preacher-Folge, die ich jetzt gesehen habe. Ich bin ja noch ein bisschen hinterher.
Ah ja.
Und da lief dieses Get Together, dieses Hippie-Lied, während er in diese Hippie-Kommune einmarschiert, also in diese, in diese Backwand-Kommune einmarschiert ist, wo die alle irgendwie am Meditieren waren. Und du hast diesen Get-Together-Song und was dann, wie dann irgendwie die Szene ausgebrochen ist, ich meine, da müssen wir nicht drüber reden.
Ja, ja.
Aber das ist zum Beispiel auch ein krasser Kontrast zwischen, zwischen so einem ruhigen, beruhigenden Song und dann irgendwie so einer Gewaltszene. Irgendwie. Ja. Also die Bilder passten eigentlich überhaupt nicht zu dem Lied.
Ey. Ja, das eben. Und dieser, das Ganze geil. Der Bruch ist immer cool. Ja.
Mega.
Gut, dann kommst du jetzt.
Ich mache jetzt einen mega Übergang. Weil,
auch Tarantino?
Na, fast. Robert Rodriguez.
Okay.
Der Protégé. Und Tarantino spielt eine Rolle in dem nächsten Film, den ich nenne, nämlich From Dusk Till Dawn von 1996.
Ja. Mhm. Hätte ich auch fast auf meiner Liste gehabt.
Ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich mich vorher nicht groß erkundigt habe, was für ein Film das ist und keine Informationen hatte, als ich damals im Kino saß und diesen Film gesehen habe. Insofern natürlich über den Break, der dann irgendwie in der Mitte des Films passiert, extrem überrascht war und ich wusste, dass der passiert und null vorbereitet war, weil From Dusk Till Dawn, wissen wir ja mittlerweile alle, fängt ja an als, naja, so El Mariachi, Desperado-Style,
ja, was ist das für ein Genre?
Er hat ein bisschen was von Jute und so, halt dieses dreckige, sandige Gangster. Die haben ja irgendwie was überfallen, oder?
Ja.
Waren es nicht Bankräuber irgendwie, die dann auf der Flucht waren?
Sowas.
George Clooney und
Quentin Himself. Das wird nie so genau aufgedeckt, oder? Was die davor gemacht haben.
Nee, es wird, glaube ich, nie so, aber es, also man checkt relativ früh, dass sie auf der Flucht sind.
Ja.
Und dann kippt das Ganze in ein Vampir-Szenario, Alter, wo du denkst, okay, was geht denn jetzt aber, Alter? Wo kommen denn jetzt Vampire auf einmal her?
Ja.
Und nach dem ersten Schock, nachdem du denkst so, okay, what the fuck, bist du aber drin in dem Szenario und denkst so, Alter, irgendwie ist das geil.
Ja, und bei dem Film ist es bei mir tatsächlich so, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe auf einer Party in Basel, damit auch ohne Ton.
Und ach so, der lief dann einfach
der
so.
Der lief auf so einer Leinwand, ne? Das war so eine Hip-Hop-Party, wo halt im Hintergrund irgendwelche Filme auf der Leinwand laufen, so, anstatt Licht.
Okay.
Und, ich komme rein und es ist gerade die zweite Hälfte des Films, die begonnen hat.
Mm.
Und ich habe halt davor noch nichts von dem Film gesehen.
Okay.
Und guck also den Film, stehe auf dieser Party und guck mir eigentlich mehr den Film an, weil ich die Bilder so krass fand. Und denk halt, das ist ein Film von genau dem Genre. Es geht um Vampire und die werden abgemetzelt und so weiter. Und bin völlig neu auf die Welt gekommen, als ich mir den Film dann mal komplett angeguckt habe und halt festgestellt habe, okay, fuck, der fängt komplett anders an.
Ja, Mann.
So. Ja. Da habe ich tatsächlich erst dachte, das wäre einfach so ein Vampirfilm.
Krass. Ja, ich war mal in so einer Burgerbude und da haben die auch immer so alte Klassiker gezeigt auf den Fernsehen, auch ohne Ton. Und da hatten wir so einen Tisch, wo halt der Fernseher direkt irgendwie 2 Meter von uns entfernt war, in Augenhöhe. Und da lief irgend so ein Film, den ich immer mal sehen wollte und musste mich dann richtig zusammenreißen, nicht dahin zu gucken, zu sagen, Alter, ich will mir jetzt nicht irgendwelche Szenen aus diesem Film angucken. Hier mit diesem, da hat noch eine Liveband irgendwie gespielt und es war mega laut und ich habe gesagt, okay, ich gucke jetzt da nicht hin, Alter. Ich gucke mir diesen Film jetzt, ich hole mir jetzt hier keine Spoiler oder so, habe da irgendwelche Bilder im Kopf, die von einem Film, den ich unbedingt noch sehen will. Was soll denn die Scheiße? Häng mal eine Decke hier vor, also was soll denn das? Ja, und deswegen.
Ja, From Dusk Till Dawn ist auf jeden Fall eine Nennung wert hier.
Warum hast du ihn dann gestrichen, nachdem er auf deiner Shortlist war? Das meintest du, du hast überlegt, den zu nehmen?
Ich war mir sicher, dass du den nimmst.
Ach so, taktierst du jetzt schon wie ich, ja?
Naja, also wir müssen ja nicht alles doppelt nennen. Bei
Punch Drunk Love. Drunk Love hast du aber nicht gedacht, dass
ich den... Nee, ich war mir nicht sicher, dass du den gesehen hast.
Aber hallo.
Naja, ist doch gut.
Ist doch gut.
Ja. Yeah.
Okay, dann mach mal.
So, dann nehmen wir mal einen Film, über den wir vorhin schon kurz gesprochen haben. Pan's Labyrinth von 2006.
Jetzt nimmst du mir den nächsten weg, Alter.
Okay, weißt du was, dann nehme ich jetzt einfach nur eher die, von denen ich glaube, dass du sie nicht hast.
Ich fand schon dreckig, dass du den vorhin schon genannt hast, wo ich gesagt habe, Alter, jetzt greift der in meine Loskategorie, greift der schon vorab rein. Weil ich habe schon mit Absicht nicht gesagt, ich meine so Giuliano del Toro, okay, jetzt können die Leute philosophieren, welchen Film ich vielleicht meine oder könnten ja mehrere Filme von ihm sein.
Ach so.
Und dann hast du Pans Labyrinth auch noch beim Namen genannt, weil ich dachte, okay, jetzt hat er meine Nennung genannt.
Gut, dann sag du doch mal,
aber jetzt, müssen wir
was das für ein Genre-Mix ist.
Na, ich finde es überkrass, dass eine Faschismuskritik und allgemein so diese Franco-Diktatur von damals in Zusammenhang mit so einem Fantasy-Märchen irgendwie kombiniert wird.
Ja.
Also alleine schon der Mix ist für mich überkrass.
Eben, also haben wir schon Krieg, Fantasy und auf jeden Fall Drama.
Definitiv.
Deswegen, also.
Und er hat auch total was Märchenhaftes. Also neben
es ist ein Märchen, klar.
Ja, und neben diesen Horrorelementen hast du halt auch irgendwie dieses kleine Mädchen und die Geschichte, die sich um die spinnt, die man auch so, wo ich mir auch vorstellen kann, dass man aus dem Buch irgendwie diese Geschichte vorliest.
Ja, total. Mit seinen Kindern.
Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist ein richtig geiler Film.
Und das ist mit ein Grund, warum ich Del Toro so geil finde. Der schafft es halt immer, echt eine komplette Welt zu erzählen. Und das ist oftmals, ist es ein Märchen, aber halt ist es trotzdem immer so aufgezogen, dass du das alles sofort glaubst.
Absolut.
Weil die Figuren halt auch relevant sind so und die sind auch zu Ende gedacht. Also ich finde das immer geil. Selbst sowas wie Hellboy, weißt du, was ja auch ein Comic ist unterm Strich. So.
Hast du Shape of Water inzwischen gesehen?
Nein, immer noch nicht.
Eieiei.
Ja, das siehst du ja hier.
Guck mal lieber ein paar The Strain-Folgen weniger und dann guck dir Shape of Water.
In The Strain habe ich schon längst komplett durchgeguckt. Aber ich habe, ich habe gerade meine Zeit damit verbracht, eine Serie zu gucken, die du mir empfohlen hast. Ja, also kritisiere mal jemand anderen hier.
Ist das so?
Es ist so, ja.
Aber du hast mir nicht verraten, welche, oder?
Nein.
Jetzt haben wir in diesem Podcast ja nur 94 Serien genannt. Und zwar so beiläufig erwähnt. Du kommst ja gar nicht mehr klar, so von wegen so, haben wir die nicht schon rezensiert?
Ja,
nein, die haben wir nur mal so nebenbei angerissen.
Ja, okay. Eben. Aber deswegen habe ich jetzt keinen Namen gesagt, so, da werde ich noch drüber sprechen.
Na, siehst du, hast du gelernt.
Okay, also jetzt habe ich dir Pans Labyrinth weggenommen, soll ich noch einen machen?
Was war jetzt deine Taktik? Du wolltest jetzt irgendwas nennen, was ich auf keinen Fall habe?
Ja.
Na, jetzt bin ich gespannt, Alter.
Okay. Iron Sky von 2012.
Okay, habe ich nicht.
Ha, siehst du, geht doch. Regie Timo Wuerensola. Und dieser Film, hast du ihn gesehen?
Nein. Ist doch mit deutscher Beteiligung
ja, und ja,
Kia
der
und
ist
so
jetzt,
dieses.
Genau, ja. Und also der ist jetzt auch nicht uneingeschränkt empfehlenswert.
Hat der nicht so ziemlich einen Trash?
Der ist unfassbar trashig. Ja, ja, total.
Okay.
Aber durch diese sehr skurrile Handlung, dass die Nazis quasi überlebt haben und auf dem Mond ihre Base haben,
ja,
auf der Rückseite, damit es auch niemand sieht, das ist eben in Kombination mit dieser Comedy, die es halt auch zwangsläufig ist, also da kommen einige Genres zusammen. Ne? Also hast du zweifelsohne Science-Fiction, dann hat das eben aber auch schon so irgendwo Kriegselemente, weil halt Nazis einfach auch eine große Rolle spielen und dann ist es aber halt auch Comedy.
Okay.
Und deswegen definitiv ein Genre-Mix. Wie gesagt, nicht uneingeschränkt empfehlenswert, aber ich habe ihn einmal gesehen und bereue es jetzt auch nicht groß. Also
das ist quasi der, wo du sagst, ist jetzt nicht eine hundertprozentige Empfehlung.
Ja, ja, klar.
Wo du sagst, so sind jetzt nicht alle mega krass.
Ja, einer von denen.
Okay. So, okay, ich ziehe jetzt mal hier einen vor, damit du mir den nicht wegnimmst.
Mach mal.
Weil der ist eigentlich relativ offensichtlich. Und zwar könnte man hier den Film nennen, aber auch eine Serie, die darauf gefolgt ist. Nämlich, ich rede natürlich von Westworld von 1973.
Ja, danke. Ich habe es gerade ja schon in einem anderen Kontext angerissen, aber die habe ich natürlich auch auf meiner Liste.
Natürlich. Und klar ist die Serie toll, aber die Ursprungsidee stammt natürlich aus dem Jahre 1973, nämlich aus dem Film mit Jule Brynner in der Hauptrolle.
Ja.
Und eine Mischung aus Science-Fiction und Western. Kann man schon so sagen.
Ja. Also kann man nicht nur so sagen, ist faktisch so.
Faktisch?
Ja, das ist nichts anderes, hallo?
Er hat faktisch gesagt. Faktisch, Faktstuhl, Faktschrank.
Ja, fuck alles.
Fuck alles.
Kill them all.
Ja, Westworld.
Westworld von...
Wir müssen mal über die Serie reden auf jeden Fall. Also,
stimmt, haben wir auch noch nicht gemacht.
Haben wir offiziell bisher noch nicht gemacht. Also.
Ja, ich bin heiß auf die dritte Staffel.
Da ist schon eine Menge Stoff.
Ja, von Lisa Joy und Jonathan Nolan, der gute Bruder von Christopher.
Bruderherz. Und ich meine, wenn wir das Ganze jetzt noch weiterspinnen wollen, und du hast ja die zweite Staffel demnach gesehen von Westworld, dann haben wir hier sogar ein Mashup aus Samurai-Filmen und Science-Fiction und so weiter und so fort. Also das kann man...
Hast du die zweite Staffel gesehen?
Kann man weiterspinnen, ja, habe ich.
Okay. Ja, ja.
Da sind ja noch ein paar andere Genres, die damit reinfallen in die zweite Staffel, ja, zur ersten, wo ja nur der...
Ja, und ich meine, in der dritten kommt noch was dazu. Also, die verändern sich permanent, aber bisher immer mindestens Sci-Fi und Western.
Also ein gutes Beispiel für eine Mashup-Serie ohne Ende.
Ja.
Okay.
So, dann gucke ich mal, was ich hier noch habe. Den wirst du auch haben. Den hast du nicht. Pass auf. Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Natürlich habe ich ihn.
Nein, wirklich?
Ja, natürlich habe ich ihn.
Ah, verdammt.
Auf Deutsch vergiss mal nicht.
Ja. Film, der mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat.
Junge, nervst du mich heute, Alter. Nächstes Mal werfen wir eine Münze, wer als erstes seine Nennung hier bringt. So. Und dann schieße ich hier 20 hintereinander raus.
Okay. Weil du immer gewinnst beim Münzwurf, oder was?
Ach so, stimmt. Ich könnte ja, dann müsste ich ja 20 warten. So, ist ja auch scheiße.
Ja, eben.
Na, im Grunde ist es ja egal, wer von uns beiden die nennt.
Sowieso.
Der Aber Gewinner ist immer das Publikum. Was denn jetzt? War doch schön.
So gay.
Doch voll versöhnlich.
Oh, ja.
So gay, hat er gesagt.
Ach, Alter.
Du Nutte.
Naja, von 2004 Michel Gondry, der für mich sowieso auch irgendwo ein ganz krasser Visionär ist. Also wie der, was der für eine eigene Bildsprache hat, ist schon abgefahren.
Mhm,
weil das absolut. Ist ja auch immer irgendwo ein Märchen. Oder also der hat so eine ganz eigene Optik und die kommt hier halt voll zum Zug. Und das macht hier auch den Genre-Mix aus, weil eigentlich ist es wirklich ein krasses Drama.
Ja, Ingewand. Mit Science-Fiction-Elementen.
Es sind derbe Science-Fiction-Elemente, weil es halt darum geht, dass er seine Erinnerungen an seine Verflossene loswerden möchte.
Ist aber natürlich auch eine Liebesgeschichte im Großen und Ganzen.
Eben.
Und handelt so. Ja um die Beziehung der beiden. Übrigens Kate Winslet und Jim Carrey, ja.
Eben, und unterm Strich ist das Liebesthema ja dann auch das, was am Ende ja, hervorsticht und oder am präsentesten ist so. Also deswegen, die Science-Fiction-Elemente sind ja nur in der Phase, wo er sich eben entschieden hat, bei einem Unternehmen die Erinnerungen an sie zu löschen und sich dann währenddessen aber wehrt dagegen und dann eben in seinem Gehirn unterwegs ist und diese Erinnerungen, eben wie die visuell dargestellt werden und der Verfall dieser und so, ich finde es großartig.
Ja, ja, ist ein Megafilm und taucht auch auf etlichen Lieblingslisten von irgendwelchen Leuten auf, also... Ist ein hoch angesehener Film. Hat glaube ich, auch eine ziemlich, ziemlich gute IMDb-Bewertung. Hab's jetzt nicht im Kopf.
Habe ich auch nicht.
Aber der ist, glaube ich.
Was ich damals so empörend fand, war, dass Kate Winslet für einen Oscar nominiert war und Jim Carrey nicht.
Ja. Das ist ja skandalös.
Oder? Also, das geht doch nicht. Also, gehören beide definitiv. Zusammen, die Performances.
Was hier übrigens auch interessant ist, weil du hast jetzt nicht die Autoren und den Drehbuchschreiber genannt, das ist nämlich tatsächlich Charlie Kaufman gewesen.
Ah ja.
Der das Drehbuch geschrieben wird. Also alle Fans von Adaption, wo Nicolas Cage ihn ja gespielt hat, durften mit dem Namen was anfangen können.
Ja, und das ist eine krasse Geschichte. Und ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie eine ätzende Beziehung hinter sich hatte, hat mal mit dem Gedanken gespielt, zumindest spätestens nachdem man den Film gesehen hat, wie abgefahren das wäre, wenn man einfach sich der Erinnerung an eine bestimmte Person komplett entledigen könnte.
Aber sie zeigt halt auch die Schattenseiten des Ganzen.
Eben.
Das bringt einen so in diese Bredouille, wo man sagt, okay, was würdest du machen in diesem Moment?
Ja.
Ist schon ein mega interessanter
Film. Und umso schöner dann der Film mit dem Ende, dass man zum Ende erfährt.
Ja.
Und ich werde nicht spoilern, was passiert, aber ich finde es genial.
Vergiss mal nicht, heißt der auf Deutsch, falls ihr nach dem deutschen Titel sucht.
Das ist ja auch mal eigentlich eine relativ gelungene Übersetzung. Ne? Also weil wie willst du den Titel anständig auf Deutsch bringen?
Schon einer der längsten Filmtitel, die ich kenne auf jeden Fall.
Ja, der ist
schon ordentlich. Aber wieso dachtest du jetzt, dass ich den nicht auf meiner Liste habe? Hast mir nicht zugetraut, dass ich so einen Stoff gucke. Dachtest du, ich gucke nur Dudu.
Ja, genau.
Und Boss Baby.
Nee, bei dem hätte ich jetzt gedacht, dass du den, ich war mir relativ sicher, dass du den gesehen hast. Ich war mir nicht sicher, dass du den als Genre-Mix auf dem Zettel hast.
Voll. Also hier würde ich auch nicht mal sagen, dass es ein Stretch ist, sondern der ist für mich schon...
Ja, nee, passt offensichtlich, auf jeden Fall.
Wie viel hast du noch?
5? 6?
Okay, ich habe 3, dann machen wir noch einen hinterher.
Okay. Schlägt in eine ähnliche Kerbe, finde ich, Being John Malkovich von 1999.
Ah ja.
Von Spike Jonze. Weil das ist ja auch irgendwo ein Drama, was dann echt abdriftet, vielleicht sogar auch ein paar Comedy-Elemente hat, aber ansonsten ja schon ziemlich Science-Fiction ist.
Ja, ist auch ziemlich lustig, dass plus biografische Züge sind ja auch drin. Ist auch ziemlich lustig, dass du den nennst, weil ich fand immer, dass Eternal Sunshine of a Spotless Mind auch durchaus ein Spike Jonze-Film sein könnte.
Das liegt halt auch daran, dass das beides Regisseure von Musikvideos sind.
Ja,
und die visuell wirklich mit ganz abgefahrenen Dingen. Ich meine,
ja, das stimmt.
Spike Jonze hat viele Björk-Videos gemacht.
Aber der Style ist halt auch so.
Ja, eben. Die haben visuell was super Eigenes, beide. Und stimmt, ja.
Deeper Stoff.
Deswegen meinte ich auch, schlägt in eine ähnliche Kerbe, weil.
Und immer Meter, Meter, Meter.
Eben.
Ja.
Und da gibt es ganz viele Ebenen und das macht halt den Genre-Mix dann auch relativ leicht. Und das ist bei Being John Malkovich, ist ja auch super abgedreht.
Ja. Ja. Hast du recht.
Dann bist du.
Gut. Dann bringe ich jetzt Warm Bodies von 2013. Das ist ein Film, wo sich ein Zombie-Junge, gespielt von Nicholas Holt, in ein Menschenmädchen verliebt. Mhm. Theresa Palmer.
Ja.
Das heißt, wir haben hier einen Coming-of-Age-Film Mashup mit einem Zombie-Genre, den ich sehr gelungen fand und wo die halt so in einem Flugzeugwrack praktisch irgendwie, wo sie ihm halt irgendwie so Guns N' Roses vorspielt und ihm halt versucht hat zu zeigen, so was sie halt mag und was sie hört. Und die hören halt so Musik wie in so einem ganz normalen, wie in so einem ganz normalen Teenie-Coming-of-Age-Ding, aber es ist eine super Chemie zwischen den beiden und mochte den sehr. Warm Bodies machte ich tatsächlich extrem von 2013 und war, das ist ein sehr empfehlenswerter Film.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Der ist toll. Mochte den.
Ja.
Also, ja, können sicher nicht alle damit was anfangen, aber ich habe eine Freundin, die hat nach 15 Minuten ausgemacht, dachte so, was ist das für ein Scheiß? Aber mich hat der irgendwie gepackt. Also auch der Soundtrack finde ich auch sehr gut und das ist für mich immer sehr wichtig.
Ja, mich hat halt diese Romanze nicht gejuckt. So, also es war mich irgendwie nicht angemacht.
Nee, der ist nice, wirklich. Ich mochte den.
Okay.
Gerade die Romanze macht ja den Genre-Mix aus. Dass sich halt der Zombie-Junge in Mädchen verliebt und umgekehrt so. Das ist halt schon eine interessante Prämisse.
Ja. So, dann nenne ich mal noch was, ich eigentlich auch recht offensichtlich finde, aber nachdem du ihn bisher noch nicht genannt hast.
Also meine nächsten beiden sind nicht offensichtlich, insofern gehe ich nicht davon aus, dass der dabei ist.
Na dann Mad Max. Und da ist das Jahr fast schon egal, gemacht von George Miller.
Ja.
Weil, oder sagen wir mal so primär den letzten, war für mich fast schon Western. Und hat auf jeden Fall natürlich Sci-Fi-Elemente, weil es halt ein komplett dystopisches Szenario ist. Und es war in manchen von den alten, finde ich, auch sehr präsent. Vor allem in diesen Standoff-Momenten, ne, wo sich irgendwelche Gruppierungen gegenübertreten. Auch mit den Einstellungen, die da zum Teil hantieren, so, es hat sehr viel Western.
Okay.
Siehst du nicht so?
Nee.
Okay.
Also für mich ist es halt ein Endzeit-Ding und so ein Dystopie-Thriller. Also jetzt da Western rein zu interpretieren, nur weil da jetzt wenig Wolkenkratzer zu sehen sind oder weil da jetzt ein Zug durchfährt als Beispiel, weiß ich nicht.
Das ist eine geile Begründung für einen Western. Da sind wenig Wolkenkratzer zu sehen, also ist ein Western.
Da ist halt Stretch so auf jeden Fall. Ich sehe da keine Western-Elemente drin. Also das, was du gesagt hast, ja, Science-Fiction, okay, Dystopie, Endzeit, mag sein. Obwohl dieses... Jetzt sind wir wieder bei diesem Science-Fiction-Genre. Dieses Endzeiten-Dystopie ist für mich eine andere Nummer als Sci-Fi an sich.
Okay, aber dann wäre es ja nach deiner Definition auch schon in sich ein Genre-Mix. Wenn Dystopie und Sci-Fi unterschiedliche Dinge sind.
Ja.
Oder ist für dich Sci-Fi nicht mit drin in Mad Max?
Nee, dann fällt ja Sci-Fi raus.
Ach
wenn
so.
Das zwei Paar Schuhe sind. Dann ist es für mich ein Dystopie-Endzeit-Ding. Ohne Western, ohne Sci-Fi.
Okay, na, sehe ich echt anders.
Ach nee.
Ja.
Deswegen habe ich ihn noch nicht drauf.
Ja, duh. Ja. So.
Wie viel hast du denn jetzt noch?
3.
Okay, jetzt habe ich 2. Dann musst du jetzt nochmal den nächsten machen, dann sind wir wieder an der Spur.
Ist das so? Nehmen wir mal so 4. Ja, ich habe noch 4.
Ja, nehmen wir mehr, Alter. Na gut,
okay.
Dann machst du jetzt noch einen.
Dann mache ich mal einen und wie gesagt auch offensichtlich Alien. Ist Science-Fiction.
Wo sind die Western-Elemente in Alien?
Horror.
Jetzt erklären wir
mal. Alter, das ist ein Horrorfilm.
Ach so, okay, Horrorfilm im All.
Naja, klar.
Ja. Ja, kann man machen. Ja,
natürlich.
Das lasse ich gelten.
Das steht wahrscheinlich genau so bei IMDb auch.
Na, da muss
Sci-Fi
ja
und
sein.
Horror. Nein, aber ich meine, das ist nun wirklich, ich finde, das ist ein.
Aber bei Golden Globe wahrscheinlich auch unter Musical und Comedy nominiert, oder?
Genau. ich meine, klar, es kann man den Film auch als Drama sehen, aber selbst dann wäre es ein Mix, weil es ist natürlich zwangsläufig vielleicht schon, weil es im All spielt. Wobei, nein, da sind wir jetzt bei deiner Definition. Aber es ist Science-Fiction, weil. Wir erzählen ja, dass es dieses Alien gibt.
Ja.
Und wie der Film dann inszeniert ist, vor allem, also das ist vielleicht in den späteren Teilen, hat sich das ein bisschen verschoben, aber primär jetzt im ersten, finde ich, das ist auf jeden Fall Horror.
Ja, klar, definitiv.
So. Und damit eine sehr offensichtliche Nennung, finde ich.
Okay.
Du nicht?
Doch, kann man machen, definitiv. Okay. Wobei, also mir fallen mehrere ein tatsächlich, wenn man jetzt Science-Fiction und Horror in einem Genre irgendwie packen würde, dann sind so einige, die man da nennen könnte.
Ja, ich streich gerade mal einen und habe jetzt noch 2.
Gut, dann könnte ich einen machen.
Mal raus.
Dann komme ich jetzt mit einem Film von 2002 und bringe Dog Soldiers. Kennst du noch Dog Soldiers?
Nee. Das klingt aber jetzt schon gut.
Ich muss schon sagen, dass dieser Film Ewigkeiten her ist und ich kann mich nicht so richtig dran erinnern, aber ich mochte den und ich weiß, dass der recht cool war. Und der fängt an, ist glaube ich ein britischer Film, wenn ich mich nicht täusche. Und du hast so eine britische Söldnertruppe, die praktisch im Wald irgendwo sitzt und du, es fängt praktisch an wie so ein Army-Film, wie so ein Kriegsfilm.
Ja.
Und so ähnlich wie bei From Dusk Till Dawn wandelt sich dieser Kriegsfilm dann in so eine Werwolf-Geschichte und in so ein Horror-Werwolf-Ding.
Ach echt?
Halt so mittendrin, wo dann irgendwie so ein astreiner Werwolf-Horrorfilm irgendwie draus wird. Und halt diese Mischung aus Krieg und Horror fand ich damals recht, recht nice auf jeden Fall. Es war eine coole Mischung.
Dog Soldiers.
Spezi, war eine coole Spezi.
Von 2002 hast du gesagt?
Dog Soldiers von 2002. Solltest du dir...
Ja, muss ich den sehen?
Kann ich dir empfehlen. Ich weiß, dass ich den gut fand, aber es ist Ewigkeiten her, dass ich den gesehen habe. Ich muss den mal auffrischen. Ich habe mir da auch so eine Mediabook-Version gekauft, also... Die sind auch immer schweineteuer. Das sind die halt relativ fett sind und wo so ein riesiges Booklet drin ist mit Infos und so. Und den habe ich mir zu Hause irgendwann mal zugelegt, aber seitdem der damals erschienen ist, habe ich den nicht nochmal gesehen, aber muss ich mal machen.
Okay. Dann habe ich jetzt noch einen Film, der definitiv nicht unter Empfehlung läuft, aber sehr offensichtlich ein Genre-Mix ist. Abraham Lincoln, Vampire Hunter.
Oh ja, da hast du recht. Aber mit der Empfehlung hast du auch recht.
Der ist so scheiße.
Der ist wirklich scheiße.
Alter. Ja, unfassbarer Schrott, aber zweifelsohne ein Genre-Mix.
Ja, auf jeden Fall. Auf
die Idee muss erstmal kommen. Ja, das ist auch mal ein Stretch. Naja.
Hast du recht. Gut, dann komme ich mit meinem letzten und nenne Henry Portrait of a Serial Killer von 1986 von John McNaughton.
Das habe ich akustisch nicht verstanden.
Henry,
ja.
Portrait of a Serial Killer.
Portrait of a Serial Killer, okay.
Yes, sir.
Hab ich noch nie von gehört.
Bitte was?
Henry Portrait of a Serial Killer.
Von dem Film hast du noch nie was gehört?
Ich glaube nicht.
Das ist ein in bestimmten Kreisen sehr kultig verehrter.
Das hast du ganz schön auf Kreisen gesagt.
Ich habe, glaube ich, 7-mal jetzt Kreisen gesagt, oder? Weil ich wusste nicht, wie ich es formulieren soll.
Ich dachte auch schon, die Platte hat einen Sprung, Alter.
Nee, die Platte hat keinen Sprung. Und ist ein kultig verehrter Film. In diversen Kreisen.
In welchen Kreisen denn nun? Also was?
In Insider-Kreisen.
Ach so.
Von Filmfans, halt nicht die drin. Ahnung haben.
Ja, siehst du, bin ich doch nicht.
Aber so kommst du auch nie rein, wenn du so einen Film dir nicht anguckst.
Ja, du, ich bin ja nicht dagegen, mir diesen Film anzugucken. Ich habe dir nur gesagt, ich habe noch nie was von gehört.
Vielleicht kennst du den Hauptdarsteller daraus. Das war nämlich der Durchbruch von Michael Rooker. Michael Rooker dürfte den Begriff sein, weil er spielt zum Beispiel bei Guardians of the Galaxy und bei Walking Dead den Bruder von Norman Reedus.
Ach.
Weißt jetzt, wen ich meine?
Jetzt weiß ich.
Bei Guardians of the Galaxy ist dann blaue Farbe gefallen,
ja.
Aber jetzt weißt du, welchen Charakter ich meine.
Pfeift so schön, ja.
Genau. Und Michael Rooker hat in Henry Portrait of a Serial Killer praktisch einen Serienkiller dargestellt und dieser Film ist halt total nüchtern inszeniert.
Mhm.
Fast schon dokumentarisch, biografisch und hat so einen Doku-Style, also so wie er gedreht worden ist. Er wird und dann auch interviewt in dem Film.
Ja.
Also er hat so ein Ist ja keine Mockumentary, weil es ist ja keine Komödie.
Ja.
Aber er ist in dem Style gedreht und ist ein extrem krasser Film, weil er halt so realistisch und nah am Leben ist und seine Kills halt total nüchtern halt irgendwie zeigt und nicht so reißerisch und nicht so Hollywood-mäßig. Und das macht diesen Film halt extrem derbe und bringt ihn unter deine Fingernägel. Also ist ein krasser Film. Sollte man auf jeden Fall gucken. Und dieser Genre-Mix aus Biografie, Dokumentation, Serienkiller-Film, das war für mich auch so ein, ich fand, da waren mehrere Genres auf jeden Fall drin.
Ich verstehe aber nicht den Mix so ganz. Also, weil die jetzt so ein Biopic, aber ist es fiktiv oder ist es, nee. Oder sagst du Biografie, weil es angelehnt ist?
Nee, es ist eine Biografie, weil die natürlich sein Leben darstellen, aber er spielt einen fiktionalen Seriencharakter. Also er ist jetzt nicht ein Serienkiller-Charakter, er ist jetzt nicht einer... Beruht jetzt nicht auf einem wahren Serienkiller, der jetzt irgendwo den es
irgendwo würde dann, jetzt ist gerade die Frage, würde bei IMDb dann Biography überhaupt dabei stehen?
Ja.
Auch wenn es ein fiktiver Charakter ist?
Tut's auch.
Okay. Und weil das dokumentarisch aufgezogen ist, ist es für dich der Genre-Mix?
Ja, weil es ist für mich nicht dieser klassische Serienkiller-Film, sondern er hat diesen dokumentarischen Biography-Touch mit drin, wo du sagst, okay, das könnte jetzt auch so ein Dokumentarfilm sein über einen Buchmacher. Weißt du, wo sie ihn irgendwie bei der Arbeit zeigen oder über einen Kfz-Mechaniker. In dem Fall zeigen die einfach mal einen Serienkiller.
Ja.
Und das, wie sie es aufgezogen haben, fand ich halt durchaus experimentell.
Okay.
Für mich ist es ein Genre-Mix.
Okay.
Aber ich gebe zu, einer der Filme, wo ich sage, okay, ist ein kleiner Stretch.
Ja. Ja, das wirst du bei meinem letzten dann auch so sehen.
Na, dann sind wir ja pari.
Du wirst wahrscheinlich sogar protestieren.
How about new, you crazy Dutch bastard?
Jetzt schon, ungehört.
Jetzt schon mal hier vorbeugend.
Okay. Und zwar ein Film von 2011.
Da war ich ja nicht mal auf der Welt, Alter.
Du hast den Film definitiv gesehen. Drive.
Drive. Im Moment warte ich noch, welche Genres du aufzählst, bevor ich hier irgendwas sage.
Ja, weißt du, wer Regie geführt hat?
Als ob ich das nicht weiß. Das war Nicholas Winding Refn.
Okay. Ja. Ich finde den Namen halt abenteuerlich und ich kann mich nicht erinnern, oder zumindest habe ich jetzt nicht wissentlich viel anderes von dem gesehen.
Bitte was? Ich habe alle seine Filme gesehen, also fast alle, aber...
Was ist denn noch von dem?
The Neon Demon ist von ihm.
Habe ich auch noch nicht
gesehen. Valhalla Rising ist von ihm.
Auch nicht gesehen.
Aktuell hat er ja hier To Old to Die Young, die Amazon Prime Serie ist von ihm.
Okay.
Und was noch von ihm ist die alte Pusher-Trilogie aus Dänemark.
Ach.
Mit dem Drogendealer, das war sein Debüt. Ach so, Bronson ist noch von ihm.
Oh, Bronson habe ich gesehen.
Ja.
Den mochte ich auch.
Ja, ich mochte den auch. Only God Forgives ist auch noch.
Ja, weil Drive mochte ich überhaupt nicht. Also das muss nicht heißen, weil dann einmal ein Regisseur einen Film macht, den ich nicht mache. Aber
nee. Also wir greifen jetzt in die nächste Film- und Serienepisode hervor, aber ich werde über To Old to Die Young reden und hab da mal chronologisch, weil ich halt sehr viel von ihm gesehen habe, tatsächlich mal so eine Top-Liste aufgestellt, wo Drive bei mir steht in der Rangliste aus seinen Filmen.
Okay. Und?
Und bei mir kommt er auch erst an fünfter Stelle. Also ich bin jetzt auch jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das ist der krasseste Film überhaupt und der ist mega und ich kenne halt Leute, die ihn übelst feiern.
Ja, ich auch, eben. Und ich kann es bei keinem nachvollziehen.
Also, ganze vier Filme von ihm besser und die sind aber wirklich sehr umstritten, die anderen, die ich halt besser finde. Insofern, das wird eine interessante.
Also hier Erzählung. Ist dieser Genre-Mix eben auch, finde ich, einer beschissenen Inszenierung zu schulden, weil der Film hat sehr gezielt, also erstmal, was für ein Genre würdest du Drive zuordnen?
Ist ein Thriller, würde ich sagen.
Ein Thriller, okay. Ja. Dann kommt aber verdammt langsam der Film-Thriller, Alter. Da passiert nach einer halben Stunde original das erste Mal was.
Das ist Nicholas Winding Refn.
Ja.
Wie er lebt und lebt.
Okay. Jedenfalls, nehmen wir Thriller. Dann ist definitiv, hat er halt auch sehr oft so einen B-Movie-Touch. Das, was viele daran so feiern, ne? Auch mit dem 80er-Jahres-Soundtrack und so weiter. Mhm. Dieses Ding. Und dann hat er aber, und das ist vielleicht auch das, was ich an dem Film so unfassbar scheiße fand, der hat ganz viele Arthouse-Elemente, die aber echt mit der Brechstange da reingehauen sind. Die überhaupt nicht zur Handlung beitragen, die das Ding noch mehr entschleunigen und die auch nur existieren, weil du wirklich förmlich siehst, wie sich der Regisseur einen drauf runterholt, dass er jetzt dieses Bild gewählt hat. Mhm. Und wie gesagt, ich muss es nicht geil finden, aber es ist dadurch trotzdem ein Mix. Weil es ist kein Arthouse-Film. Und er hat aber sehr viele Arthouse-Momente.
Okay, also diese Arthouse-Momente in dem Thriller, in dem eigentlichen Thriller, ist für dich der Genre-Mix.
Ja, und das hat, wie gesagt, auch für mich echt so B-Movie-Momente, die eben aber auch gezielt.
Aber gibt es nicht auch klassische Arthouse-Thriller?
Nein. Also ein Arthouse-Film kann natürlich auch ein Thriller sein, aber das war kein Arthouse-Film und der hat aber trotzdem Arthouse-Elemente.
Okay. Das ist ein Stretcher.
Ja, aber guck mal, zum Beispiel diese Einstellung mit dem Blut an der Wand, wo er dann langsam hinter der Wand verschwindet. Mhm. Mit dieser langsamen Kamerafahrt und so weiter. Ein Moment, wo der eigentlich sofort sagen müsste, oh fuck, ich pack meinen Stuff und verpiss mich. Mhm. Aber weil eben offenbar der Regisseur oder vielleicht auch der DOP oder gemeinsam haben sich einen drauf runtergeholt, ich weiß es nicht. Jedenfalls dann diese ewig lange, langsame Kamerafahrt über diese blutverschmierte Wand oder über das Blut an der Wand und dann lassen sie ihn hinter der Wand verschwinden und so. Alter, kotzt sich im Strahl. Alter,
ja, aber ich mag das an ihm, dass der sich richtig Zeit lässt bei seinen Filmen und dass die dann halt zwischendurch immer wieder explodieren. Weißt du, also du hast mehrere Filme, wo du sagst so.
Wenn's
ist krass.
Wenn es ein Stilmittel ist, das halt wirklich dem Film gut tut und nicht eben als, ey, weißt du was? Ich habe eine total geile Idee. Jetzt machen wir das. Das ist total arthausig. Das, pass auf, so machen wir das. Und das siehst du förmlich auf der Leinwand, dass das überhaupt nicht Teil eines größeren Konzepts war oder sonst was, sondern dass die sich dann halt offenbar vielleicht erst an der Location gedacht haben, ey geil, pass mal auf, das wäre ein Shot.
Okay.
Und das ist so...
Echt so hart siehst du
das. So eine Hirnwichse, Alter.
Nee, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich habe jetzt mehrere Filme von ihm gesehen und das Krasse bei ihm siehst du, dass du mittlerweile anhand der Bildsprache und anhand des Styles und anhand der Kamera... Einstellung, die er praktisch vornimmt. Und dieses Kunstlicht, was da praktisch so dieses kalte Los Angeles, was er meistens zeigt, oder halt so andere Gebiete, wo halt seine Filme spielen. Ich finde es halt immer krass, wenn du anhand weniger Szenen oder anhand eines Trailers zum Beispiel erkennst, welcher Regisseur das ist.
Ja.
Und du siehst bei ihm hundertprozentig die Handschrift von jedem einzelnen Film.
Das, mag sein. Das die von ihm ist. Erkennst du bei Uwe Boll auch?
Und das ist von mir immer... Das ist
ist Uwe nicht. Boll. Ja, erkennst du auch, musst du zugeben, du erkennst bei einem Uwe Boll-Film auch relativ schnell, dass es ein Uwe Boll-Film ist.
Naja, könnten theoretisch auch zwei, drei andere Trash-Regisseure sein, also das würde ich jetzt nicht ausklammern.
Naja, aber trotzdem, eine eigene Bildsprache muss nicht zwangsläufig ein Qualitätssiegel sein.
Gut, ist es in dem Fall aber.
Für mich. Ja, und für mich ist es gerade im Fall von Drive völlige Hirnwichse.
Du hast aber definitiv zu wenig gesehen, um sich dann...
Ich mach mir ja auch... Ich sag du mochtest ja, nicht, ja
Bronson zum Beispiel.
Eben, also, habe ich ja gesagt. Ja. Ich mochte Bronson und ich will mir jetzt auch überhaupt nicht hier den Regisseur einmal durch den Fleischwolf drehen. Im Fall von Drive ist es halt für mich voll in die Hose gegangen.
Krasser Typ, okay.
Ja, so viel dazu. Das war auch meine letzte Nennung.
Da hast du also, hast dir das Highlight bis zum Ende aufgehoben.
Das Highlight, nein, mir war halt klar, dass du das. Nee, weil mir war halt klar, dass du das zumindest anders sehen wirst.
Okay. Ja, wir haben uns, glaube ich, schon mal drüber unterhalten, wo du gesagt hast, dass du den total scheiße findest. Und so weit würde ich nicht gehen. Aber er ist in meiner Raven-Charts ist der auf jeden Fall auch eher abgeschlagen. Und das ist ein Film, den alle krass feiern und der auch bei IMDb, glaube ich, eine gute Bewertung hat.
Hey, das ist so ein Geblende, wirklich.
Also Björn zum Beispiel. War ja eine Zeit lang jede Woche in der Sneak und die Sneak, in der Drive lief, das war seine Favorite Sneak aller Zeiten überhaupt. Also wo er gesagt hat, okay, das ist der krasseste Film, der da jemals lief.
Ja, also ich muss zugeben, ich habe den nicht im Kino gesehen. Trotzdem habe ich den sehr bewusst geguckt und auch mir Mühe gegeben, den irgendwie gut zu finden.
Okay.
Hat nicht geklappt. Also ich habe dann eben sogar da, ich musste dann auf die Uhr gucken, weil ich es halt echt nicht glauben konnte, dass nach einer halben Stunde noch nichts passiert ist.
Ja, dann freu dich auf die Rezension in der nächsten Episode Filme und Serien.
Okay.
Weil ich habe ihn jetzt 13 Stunden gesehen. So lange geht die Serie nämlich.
Ach, du hast die komplette Staffel geguckt?
Die komplette Staffel und da sind teilweise Episoden drin, die gehen 90 Minuten. Also Spielfilmlänge.
Okay.
Ja, das war dann 13 Stunden Nicholas Winding Refn. Insofern.
Ja, also wenn das alles in so einem Tempo erzählt wird,
wenn du bei den Filmen schon auf die Uhr geguckt hast, dann...
Okay.
Glaube ich nicht, hättest du die Serie nicht lange ausgehalten.
Naja. So viel von meiner Seite zum Genre-Mix.
Von mir auch.
Ja, leck mich doch am Arsch.
Ja, sind wir durch, leck mich doch am Arsch.
Laut, Alter. Oh.
Was kann ich denn dafür, dass die Fickmaschine so laut eingestellt ist?
Du hast sie so nah ans Mikro gehalten.
Ach so. Hört man die denn noch, wenn ich die weiterhalte?
Naja, halt. Ja, mach's doch. Kannst auch mal kurz rausrennen und da
klingt
draußen
so, draufdrücken. Einer, klingt so, als wenn einer hinter mir steht, oder? Dann bestimmt. Ja,
die Nachbarn.
So jetzt müssen wir eine Loskategorie. Für mich auf jeden Fall bisher die forderndste von allen.
Schön.
Also hier musste ich schon im Gedächtnis wühlen und überlegen. So. Bei anderen kamen mir die Sachen zugeflogen. Hier war nichts mit zufliegen. Hier hatte ich nach 2 Tagen, keine Ahnung, einen Film oder so.
Ja, schön. Ja. Das ist doch immer gut. Fordern ist so super. Das heißt, wir ziehen ein neues los.
Nicht wir. Du, ich, mein Freund.
Ah, ich bin dran.
Wie schön. Hast heute die große Ehre.
Die große Ehre. Und ich krieg noch nicht mal die scheiß Dinge.
Ich glaube, unsere 15. Losbesprechung wird gerade gezogen, wenn ich mich nicht täusche jetzt.
Ist das so?
Ja, von der Chronologie.
So, müssen wir eigentlich das alte Los hier wieder reinschmeißen? Die anderen liegen hier auch noch alle drin. Alter, das ist eine Unordnung hier.
Na, aber so, hallo, wo ist denn hier, so, wo ist denn unser System?
Wir haben ein System?
Nee, haben wir nicht.
Ganz neu. I'm so high right now. I have no idea what's going on.
Das ist unser System.
24/7, Alter. So, auch hier wieder mit Soundeffekt.
Yay.
So, sie nahm Zettel von dir aus.
Oh. Worum geht's?
Es geht um den besten What the fuck Moment / Plot Twist in Filmen.
Steht der Name drunter?
Nee.
Von mir ist es nicht.
Ach was?
Ja. Das muss einer unserer Gäste geschrieben haben.
Kannst du die Schrift entziffern? Oder erkennst du, von wem das ist? Hat David das geschrieben?
David oder Abi? Könnte es Abi gewesen sein?
Ja, so Abi haben wir explizit dazu gesagt, dass er drunter schreiben soll.
Kurzzeitgedächtnis.
Von wem und so.
Bester What the fuck Moment oder Plot Twist in einem Film?
Ja. Aber wenn es nicht von dir ist, dann wäre meine nächste Frage auch überflüssig, weil, also wir sprechen demnach offenbar wirklich nur von Filmen und ja, nicht von Serien.
Das steht ja explizit so drauf. Insofern müssen wir Serien diesmal weglassen und reden von Filmen. Aber da gibt es ja einige.
Da gibt es einige.
Plot-Twister.
Ja, die besten vor allem.
Die besten.
Also, okay, mir sind gerade schon zwei eingefallen.
Ich gehe mal davon aus, unser Spoiler-Triangel kommt jetzt zum Vorschein. Bei der Loskategorie. Ja, bitte. Er war schon die ganze Zeit tot. What's in the box? Einfach nur die ganze Zeit so, ohne Spoiler.
Okay, das heißt, Sixth Sense werden wir nicht nennen.
Nein, ich denke mal, Sixth Sense
ist zu offensichtlich.
Das ist wirklich die low-hanging fruit schlechthin.
Ja.
Also.
Ja, wobei, du, bei was hatten wir, Weihnachtsfilme oder nee, was war das? Wir hatten schon öfter mal Kategorien, wo es so offensichtliche gab. Da haben wir uns dann im Vorfeld abgesprochen, dass wir die weglassen.
Ja, das stimmt.
Machen wir das Bösewicht jetzt hier auch oder was?
Also ich kann mir vorstellen, dass du auf jeden Fall gerade auch an einen denkst, an den ich denke.
So weit sind wir noch nicht, Guess. Keine Ahnung, woran du denkst.
Ja, ich denke gerade auch an einen sehr offensichtlichen Plot-Twist, wo du sagst, okay, alles klar, den haben alle irgendwie auf dem Schirm.
Ja, weil bei manchen Filmen geht es ja fast ausschließlich darum, ne? Also.
Ja. Na, ich würde sagen, wir klammern hier keinen aus. Oder fällt dir jetzt irgendwas ein? Also ich glaube, ich kriege auch genug Stoff, wenn du jetzt sagst, okay, die zwei, drei müssen jetzt nicht sein. Einen wüsste ich.
Einen, den wir weglassen sollten?
Ja.
Usual Suspects.
An den habe ich jetzt nicht gedacht.
Okay.
Ich habe an Fight Club gedacht.
Okay, same, same.
Also Fight Club, Usual Suspects haben alle gesehen, alle kennen den Twist, genau wie bei Sixth Sense. Insofern haben wir da unsere drei Filme, wo wir schon von vornherein sagen, die lassen wir weg.
Gut, machen wir so.
Deal.
Machen wir so, haben wir keinen Stress.
Und wir recherchieren mal, von wem das los ist auf jeden Fall. Da hat einer gefuscht und es ist weder meine Handschrift noch Lies Handschrift und der...
Vielleicht Isa?
Einer unserer Gäste hat nicht unterschrieben.
Wobei, nee, weil nicht nach einer Frauenschrift.
Nee, das Problem ist, dass Isa kann man ausklammern, weil Isa schuldet mir noch ihr zweites Los.
Ach so.
Das hat sie nämlich
und vergessen. Und die erste haben wir schon gezogen?
Das erste haben wir schon gezogen, das waren die Sexszenen.
Ach.
Ach nee.
Von Isa kam...
Nee, die Sexszenen waren von David.
Die waren nur dabei.
Ja. Genau, die waren nur dabei.
Die Sexszenen waren von mir.
Ach, das war von dir?
Ja, ja, klar. Ich
dachte, das war Davids Los.
Nee. Mhm.
Ja, keine Ahnung, müssen wir mal recherchieren.
Gut, wir werden das...
nicht langweilen da draußen.
Ja, eben. Wir werden das nachreichen, aber ist eigentlich auch ein ganz schönes Los.
Habt ihr einen kurzen Einblick gekriegt in unsere unser Organisationstalent? Wie,
genau.
Wie strategisch wir hier unsere...
Erstmal on-air rekonstruiert, was wie das hier überhaupt alles so zustande kommen konnte.
Who the fuck, was ist das? Wer ist das? Von wem ist das? Keine Ahnung.
Was ist das?
Was ist das? Aber trotzdem, von wem auch immer, ein schönes Los. Ja. Da schon mal Gratulation, wir freuen uns drauf.
Das klang so abschließend. Aber wir sind durch, ne?
Wir sind durch. Aber wir können an der Stelle schon mal erwähnen, auch wenn die Folge jetzt ein bisschen kürzer geraten ist als andere Folgen, hören uns die Leute doppelt bei nächster Woche. Also da kriegt ihr dafür dann eine extra Portion bewegt mit Banausen, weil wir bringen ein Oscar-Special.
Und das ganz ungefragt.
Richtig, komplett ungefragt. Also ihr kriegt
ob ihr dann, wollt oder nicht.
Ob ihr wollt oder nicht, genau. Ihr kriegt eine Oscar-Folge. Wir werden die Oscars diesmal nicht irgendwie in einer normalen Episode besprechen. Das heißt, nächsten Dienstag kommt unsere Film- und Serien-Episode. Und den Tag davor, direkt nach den Oscars, werden wir tagsüber auf jeden Fall hier live vom Mikrofon, denke ich mal, unseren Tippschein ausfüllen. Werden über die Filme und Nominierten reden. Und werden dann nochmal ein kleines Recap machen, werden wir gucken, wer wie wo abgeschnitten hat und wie wir das alles finden, wer da den Oscar letztendlich gekriegt hat.
Yes, sir.
Da können wir uns nicht ausklammern als Podcast am Puls der Zeit, da die Oscars zu ignorieren. Da machen wir eine Sondersendung.
Am Puls der Zeit.
Und trotzdem kriegt er natürlich unsere Film- und Serien-Episode am nächsten Dienstag. Ja.
Ja.
In diesem Sinne. Also, wo ist denn hier?
Wo ist was?
Gut, okay.
Korrekt.
Ja, der geht auch, aber der ich habe hier auch. Eigentlich einen neuen gesucht. Hier, wo ist er denn?
Neun?
Ja, ja, wo sind denn,
geht
wo
das
sind,
wieder los?
Alter. Wo sind denn die Neuen hier?
Drück doch irgendwo drauf.
Und it's the least likely, but it's my favorite scenario. You're a Jedi.
Nee, wo ist denn der? Weil der hat gerade gepasst, weil wir so schnell waren heute.
Weil wir so schnell waren?
Ja.
Was haben wir denn schneller gemacht als sonst?
Naja, wir waren kürzer als sonst, Mann. Wo sind wir denn jetzt? Bei wie viel? Bei was für einer Zeit?
Eine Stunde 53 Minuten.
Ach so, na, das geht ja. Ich dachte, wir waren irgendwo bei einer Stunde 15 oder so.
Ach.
Die Zeit verfliegt, wenn ich mit dir hier am Tisch sitze.
Das wäre ja ein Quickie für unsere Verhältnisse, oder?
Ja, nee, Quickie wollen wir nicht.
Das brauchen wir nicht.
Mögen wir nicht.
Aus dem Alter, richtig.
Aus dem Alter sind wir raus.
Ist das so?
Ja. Du schließt dich da aus?
Ich will das nicht ausschließen, deswegen weiß ich nicht, ob ich mich damit reinzielen würde.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst, weil je älter man wird, desto kostbarer ist auch die Zeit, die einem noch bleibt. Deswegen versucht man dann natürlich irgendwas Zeitersparendes zu machen. Also deswegen sind Quickies im Alter vielleicht doch nicht so schlecht.
Ich glaube übrigens,
du mehr Zeit, mal ein gutes Buch zu lesen.
A German joke, it doesn't have to be funny.
Nee, den meinte ich nicht.
Dann den hier.
That guy talks too much.
Nein, den meinte ich auch nicht, Mann. Ich meine den Oscar-Nominierten. Den Oscar-nominierten Tom Hanks. Wo ist er denn?
Ich habe keinen Oscar-nominierten Tom
Hanks. Da ist er.
Ach so.
Nee, das ist er nicht. Run, Forrest, run! Das ist er.
Das ist er.
Den habe ich gesucht. Weil wir so schnell waren heute, verstehst
Ach
du?
Ach so, wir waren Forrest Gump schnell.
Ja, wir waren Forrest Gump schnell, deswegen wollte ich mich damit verabschieden.
Wir hatten ja auch nur einen Kinofilm, müssen wir ja fairnesshalber mal dazu sagen.
Und trotzdem haben wir 2 Stunden gelabert. Sehr gut bewegt mit Banausen.
Davon wahrscheinlich 20 Minuten Bad Boys.
Also, bei einer Sache dürft ihr euch keine Sorgen machen. Bei Fred Carpet, die 10, 20 Minuten Rezension, die da irgendwie haben, das ist nicht unser Style, also da kommen wir nicht ran.
Ja. Wir sind nicht immer so schnell unterwegs.
Wir labern einfach zu gerne und holen gerne weit aus.
Ja.
Das werden wir auch in Zukunft nicht ändern.
Selten, aber dann oft und viel.
Richtig. Check die Fred Carpet-Seite aus und vielleicht sehen wir uns Sonntag dann in diesem geplanten Livestream. Schaltet ein und ansonsten könnt ihr bei Fred Carpet auf der Insta-Seite gucken und euch da auf den neuesten Stand bringen, was da jetzt passiert. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht im UCI.
Am Mercedesplatz.
Am Mercedesplatz am Sonntag und gucken da zusammen die Oscar-Filme.
Happy Oscars.
Ja, happy Oscars und wir bis nächste Woche dann, wenn die Oscars durch sind.
Bis dann, wir sind raus.
Tschö, tschö.